Wer sind die Leute, die ihr hört?
Boah, das ist
wer
das
sind die Leute, die wir hören?
Nee, nee.
Ja, Simon hat getrunken. Eine gute Überleitung zu machen, um die Gäste vorzustellen. Ach ja, gut.
Nee,
das bleibt drin. Authentizität, das ist doch ganz wichtig.
Authentischkeit.
Also, was machen wir hier heute? Wir nehmen einen Podcast auf mit, man kann schon fast sagen, den Legenden der Finsternis, den Legenden am Podcast-Himmel, zumindest im Brettspielbereich. Und zwar, wer seid ihr? Stellt euch mal kurz vor, gerne.
Ja, wenn wir kommen, wird es dunkel, ne, René?
Ja, wir werfen einen großen Schatten.
Okay. Und auf jeden Fall sind die beiden auf dem Boden geblieben, das ist ganz, ganz klar.
Bei dem Gewicht kein Thema.
Ich merke schon, es wird eine sehr spezielle Folge mit den guten Bretterwissern. Wir waren ja schon zu Gast oder ich war schon zu Gast und habe eine wundervolle Folge aufgenommen. Genau. Und
das sagst du.
Ja, das sagst du. Das sag ich und das zählt. Ja?
Ach so.
Und wir haben gedacht, dann machen wir das Ganze doch auch mal andersrum und laden die Bretterwisser mal zu uns ein, wenn der Thomas schon verhindert ist. Und darum soll es heute gehen, und zwar um Spielepreise. Darauf hatte der Thomas ja eh nicht so viel Lust und wir, ehrlich gesagt,
auch
nicht mehr. Nach der Spiel des Jahres Nominierungsverkündigung hatten wir.
Wir haben ja eigentlich gedacht, wir sind fertig mit dem Spielethema, ne? Spiel des Jahres. Und dann kam ja die Nominierung.
Na, eigentlich wollten wir wollten eigentlich eine Folge dazu machen, was wir quasi zu den Nominierten sagen. Nur das Problem war, dass ich darüber schon, also ich war so schockiert, dass ich auch gar keine Lust mehr hatte, muss ich ehrlich sagen. Ne? Und so das schockiert. Meine ich jetzt gar nicht so negativ. Ich war nur so, okay, krass, ich habe die ja alle nicht gespielt. Was soll ich jetzt sagen so, ne? Ich glaube, da hat so die Meinung von Thomas bei mir auch richtig reingekickt. Der sagte, oh ja, was soll ich denn dazu jetzt was sagen? Ich habe das eh nicht gespielt.
Ja, René hätte euch da helfen können. Hat die nämlich auch alle nicht gespielt.
Ja, aber dann muss ich ehrlich sagen, ich war einfach höchst frustriert, dass manche Titel nicht mehr auf der Longlist gelandet sind. Ich finde, auf der Longlist hätten sie landen müssen irgendwie, auch ein Rebel Princess, was gerade unfassbar viele Leute spielen, was ich in gefühlt jedem Einkaufskorb gerade sehe, was ich total schön finde, aber dass das nicht mal Erwähnung gefunden hat und das in dem Stichspielland Deutschland, ja, weiß ich auch nicht. Aber das ist ja nur meine bescheidene Meinung.
Jetzt bist du natürlich schon ein bisschen wieder vorher rausgeeilt, ne? Denn zu Gast sind heute Arne und René vom Bretterwisser Podcast. Ein Podcast, den es seit 2013, glaube ich, ungefähr gibt.
Ja, Oktober. René, hilf mir. Ich glaube Oktober. Ne?
Ihr habt schon weit über 500 Folgen aufgenommen. Also meinen allergrößten Respekt dafür. Das ist schon nicht schlecht, ja.
Ja, und ich kann auch von meiner Seite aus sagen, dass das so für mich auch der Einstieg in die Brettspiel-Podcasts war. Euer war das erste Mal, wo ich einen Brettspiel-Podcast gehört habe. Und ich glaube, da kann das sein, dass damals noch der Matthias dabei war.
Ja, kommt drauf an, wann du eingestiegen bist.
Ja, keine Ahnung, 4, 5 Jährchen.
Ja, wahrscheinlich. Das gab es wahrscheinlich die Überschneidung, wo Sonja schon da war. Und die Frage ist jetzt natürlich, die mich jetzt natürlich interessiert: Wie bist du denn da auf uns gestoßen? Das ist ja immer spannend.
Ich würde jetzt gerne eine super tolle Geschichte erzählen, aber es war ganz einfach: Brettspiele bei Spotify eingegeben und Podcasts und. Dann
der Klassiker halt.
Einfach so ein bisschen durchgehört und ich fand, das hat sich damals einfach gut angehört, worüber ihr gesprochen habt. Und ja.
Ja, ich habe ja auch
freue mich, dass ihr heute hier seid.
Das böse Wort Spotify.
Ja. Bei uns ist das alles cool. Ich bin mit Spotify gerade auch cool. Mein neuester Song hat über 1000 Streams, das heißt, ich werde auch ausgeschüttet. Alles cool.
ihr seid ja beide mit dem Podcast hier ja sicherlich auch bei Spotify gelistet. Ja, ne? Also sie klauen ja quasi euren Content und naja, ist egal.
Das erlauben Diskussion. Wir denen aber auch. Wir erlauben das denen gerne. Tatsächlich. Dass die das dürfen die. Wir haben das erlaubt.
Das heißt, die bauen ihr Geschäftsmodell auf geklauten Content
auf? Also Spotify ist ja tatsächlich, muss man dazu sagen, Spotify hat ja eh das Problem, dass sie im Moment noch nicht mal schwarze Zahlen machen, soweit ich weiß. Ne? Zumindest war es vor einem Jahr oder so. Trotz der Modelle. Und ich finde Spotify für Musikhörende auf jeden Fall eine sehr, sehr geile Sache. Wenn ich früher bedenke, wie viel Geld ich ausgegeben habe für Musik-Downloads und CDs und so, finde ich das schon sehr cool. Aber es hat natürlich alles seine Schattenseiten, genauso wie die Preise, um die es war.
Ja, roten es Faden. Ist halt diese Spotify-Geschichte ist halt so ein zweischneidiges Schwert. Also als wir zum Beispiel angefangen haben, Spotify wird es da wahrscheinlich schon gegeben haben, aber wir plädieren halt immer noch zu dem ganz normalen Podcatcher, den du dir da halt selber erstmal bestückst, weil ich finde, Spotify ist halt kein guter Player zum Podcast hören, also davon mal ganz abgesehen. Aber wir merken aber auch, dass halt zum Beispiel bei Spotify die Downloadzahlen und oder die gehörten Zahlen sehr stark nach oben gehen die letzten Jahre. Also die kriegen da schon ihren Fuß rein irgendwie in diese Podcast-Welt. Das haben die auch, glaube ich, teuer gekauft mit irgendwelchen
Exclusive
Celebrities, Podcast. Die da
exklusiv aber tatsächlich, sind und man so. Muss sagen, da auch hervorragende Arbeit. Ne? Also ich habe einige Spotify-exklusive Podcasts gehört und die sind auch, viele davon haben mir auch echt gut gefallen. Sie haben auch interessante Konzepte gehabt und so. Also jetzt nicht unverdient, aber ihr könnt ja Podcasts hören, wie ihr wollt. Ne?
Genau.
Genauso wie wir spielen können. Ich versuche die nächste Überleitung. Nee, wir feuern jetzt einfach erstmal das Intro ab und dann geht es mit unseren Gästen los in die tiefsten Diskussionen über nicht nur Spiel des Jahres, sondern auch andere Brettspielpreise, die Szene berühren.
Es riecht nach einer ganz neuen Folge Nudelduft und Spielespaß.
Mit Thomas, Stefan und Simon.
So, mit Stefans Schluck zu trinken starten wir direkt wieder rein. Ich hoffe, dein Atem ist erfrischt und du kannst direkt sagen, was du dachtest, als Spiel des Jahresverkündung bekannt gegeben worden.
Meinst du mich?
Ja, du hast ja gerade getrunken.
Ja, ich habe das schon ein bisschen kritischer gesehen als du. Also zwei Sachen, die mir dabei so ein bisschen negativ aufgefallen sind. Nummer eins ist, was mir bis heute nicht so wirklich einleuchtet, ist, wofür steht der Preis? Wofür steht der Kennerspielpreis? Wofür steht das Spiel des Jahrespreises? Ne, wir haben mal in irgendeiner Folge darüber gesprochen, dass ja zum Beispiel in Dune Imperium für den Kennerspielpreis nominiert wurde, aber dann Living Forest, ja. Ne, gewonnen hatte. Absolut ganz nettes Spiel, not bad. Aber Dune Imperium ist so gefühlt eines der besten Spiele, die wir jemals hatten. Und dann leuchtet, also wenn ich es schon nominiere, muss ich es auch für den Preis in Erwägung ziehen. Es
war sogar Top 3, ne?
Genau, richtig. Also nicht nur Longlist, sondern nominiert. Longlist? Und das, war nominiert. Meine ich ziemlich sicher, ja. Und so ähnliches Symptom hatte ich jetzt wieder bei Sky Team und Captain Flip, wo ich sagen würde, es könnte, der Unterschied könnte nicht größer sein. Und da frage ich mich immer so ein bisschen, wo wollen wir hin? Und das wirkt teilweise ohne, also es kommt jetzt von jemandem, der null Ahnung hat, was die Jungs da machen. Und ich bin auch jemand, der eigentlich den Spiel des Jahrespreis immer so verteidigt hat. Auch ein King Domino fand ich zum Beispiel hervorragend eigentlich. Das haben wir tatsächlich auch in unserer Familie sehr oft gespielt. Das hat ja auch ein bisschen Kritik geerntet. Aber so jetzt gerade dieser Gap, sag ich mal, zwischen einem Sky-Team, welches ich auch schon auch eingänglicher finde, aber auf jeden Fall eher in den Kennerspielpreis eingeordnet hätte, und ein Captain Flip, wo ich sage, das ist schon fast so im Kinderspielbereich, das hatte ich so, keine Ahnung, weiß ich nicht, was ich damit anfangen soll. Das wäre so Kritik Nummer eins, und das können ja zweiten Kritikpunkt noch eben parken. Ich sehe schon, der Arne.
Der Arne, der schaut schon mit den Hufen, ja.
Ja.
Ach so,
ich dachte, soll ich was sagen? Nein, ich kann euch noch mal so ein bisschen Inside Baseball quasi geben, denn Anfang Juni war ja in Göttingen hier das Spielerautorentreffen. Mhm. Da sind dann halt Redakteure und auch Spiel des Jahres Leute in der Stadt. Und hatte mich mit Matthias halt getroffen und wir waren halt zu so einem öffentlichen Spieletag. Und da tauchte dann halt auch jemand von der Jury auf. Und Matthias, frech wie er war, sagte einfach, hier, sag mir mal, wo siehst du Sky Team? Und da hat er gesagt, er weiß es nicht. Also das ist halt, das sind immer diese Grenzfälle, ja, die irgendwo immer zwischen den Stühlen hängen. Und deswegen, wofür steht dieser Preis, ist halt natürlich jetzt wirklich so eine größere Diskussion. Erstmal kannst du sagen, wofür steht der Spiel des Jahrespreis, das ist eine große Diskussion. Und was ist der Kennerspiel des Jahrespreis, das ist auch eine Diskussion. Und mit Spielen, die auf dieser Liste landen, die halt auch gar keine Chance haben, gewählt zu werden, da habe ich auch noch so eine Meinung. Gut, dass Sonja jetzt nicht hier ist, die würde mir jetzt gleich schon wieder dazwischen fahren.
Weil das tun wir dann, ja.
Das ist halt für mich auch halt so ein Thema, dieses, ey, wir packen hier Spiele auf irgendwelche Longlists, wo die eigentlich hier gar nichts zu suchen haben, weil sie viel zu hoch sind, so Wasserkraft oder sowas, mhm, oder ein Arche Nova. So.
Ja, sehr genau. Ja.
Also da bin ich auch so, was sollen die da? Also ja, sie sind nur auf der Longlist, die Jury möchte es halt irgendwo honorieren, ja, aber dadurch schaffst du halt es nicht, ein klares Bild für diesen Preis zu generieren, finde ich.
Ja, voll.
So, und,
ja. Also gerade bei dem Beispiel, Dune Imperium ist das, also was ich gehört habe, ist, wenn die Jury etwas nominiert, dann gewinnt das bessere Spiel. Das habe ich gehört. So, und wenn du Dune Imperium nominierst und daneben Living Forest hast, dann zieht nicht nachher die Begründung, Living Forest ist das zugänglichere Spiel. Dann hätte man Dune Imperium nicht auf die Top 3 setzen dürfen. Eigentlich.
Ja, ne? Ich weiß nicht, wenn die Jury sich dieses Jahr jetzt nochmal irgendwie ein Living Forest irgendwie nochmal so neutral angucken würde, ob es da nochmal genauso auf irgendwelchen Listen landen, ja, würde oder ob das damals das Jahr irgendwie so ein bisschen das Problem war, dass es Kite of the New sagt oder so. Das, also Living Forest ist so ein ganz schwieriges Thema, finde ich. Aber ja, Dune Imperium, also wie gesagt, das Umreißen des Preises und diese Ziel oder ja, Absteckung, das ist, Matthias sagt immer, das sind immer bewegliche Grenzen.
Ja.
So, mal ist es hier, mal ist es da. Jetzt haben wir jetzt dieses Jahr natürlich beim Spiel des Jahrespreis natürlich jetzt sehr extreme Beispiele. Du hast ja gesagt, wir haben ein Captain Flip, was halt ja Richtung Kinderspiel schon tendiert. Und wir haben halt ein Sky Team, was halt viele bei Spiel des Jahres sehen. Treffen jetzt natürlich wirklich zwei Extreme da aufeinander.
Ja, das ist so.
Ja, man muss aber auch immer sagen, es ist natürlich auch unheimlich schwer, Spiele einzukategorisieren, in welche Kategorie sie wirklich gehören. Da hat jeder persönlich ein eigenes Empfinden, was ist jetzt komplex, was ist nicht komplex, was ist Kinderspiel, was ist ein Familienspiel. Ich glaube, ich bin jetzt keiner, der grundsätzlich die Jury in irgendeiner Art und Weise verteidigen möchte, weil ich auch nicht so der Fan des Preises an sich bin. Das hat aber nichts damit zu tun, dass ich denke, sie machen eine schlechte Arbeit, sondern für meinen Spielegeschmack sind meine Spiele einfach nicht unter den überhaupt erwähnenswerten beim Spiel des Jahres. Aber dennoch denke ich, dass es schwierig ist zu sagen, ob das jetzt ein Kinderspiel ist oder ein Familienspiel oder ein Kennerspiel oder schon ein Expertenspiel, weil diese Kategorien gibt es ja so gar nicht. Es steht ja nirgendwo drauf. Der Verlag XY sagt nicht, das ist ein Kennerspiel und das ist ein Familienspiel. Die versuchen das grob einzukategorisieren.
Es gibt die Verlage schon.
Deswegen würden sie da auch manchmal sagen, da schreiben die Familienspiel drauf. Das finde ich aber schon ganz schön heftig für ein Familienspiel.
Ja.
Also das finde ich immer ganz, ganz schwer. Da möchte ich der Jury auch grundsätzlich gar keinen Vorwurf machen. Weil ich glaube, was deren Intention ja eigentlich auch ist, ist versuchen, so ein Gesamtpaket zu beurteilen von einem Spiel, ne, wo ja auch immer wieder auch angesprochen wird, eine Anleitung dazu gehört. Wie zugänglich ist das? Wie ist die Optik von dem Spiel? Wie ist die Haptik von dem Spiel? wie viel Spaß macht es den Leuten, ne? Wie, ne, das ist deswegen, ob jetzt ein Dune-Imperium vielleicht zu komplex ist oder nicht, da sitzen ja auch ganz viele Hardcore-Gamer in der Jury, die auch gerne einfach ein Dune-Imperium wahrscheinlich selber gerne spielen und das natürlich auch nominieren wollen.
Also ich glaube, wenn Thomas jetzt da wäre, wird er sagen, wenn, ne, wenn wir ein Spiel des Jahres auszeichnen, dann muss es auch wirklich das Spiel des Jahres sein. Ne, dann muss es nicht das kleine Spiel des Jahres sein oder so. Ich glaube, der Preis ist einfach, oder der Preis hat sich in den letzten Jahren schon sehr, sehr stark in selbst auch einkategorisiert. Ne, und ich denke, auch wenn jetzt einige Überraschungen dabei sind, vielleicht auch von der Komplexität, Sky Team vielleicht doch Familienspiel, wie auch immer. Aber ich denke, dass wir schon in einem Bereich sind, wo man schon sagen kann, okay, die meisten Leute wissen, wenn sie sich ein Spiel des Jahres kaufen, dann können sie diese Art von Komplexität erwarten.
Vielleicht nochmal kurz dazu, mir geht es gar nicht so sehr um die Komplexität, weil ich finde, das hat Sky Team auch sehr gut gelöst, ne, dass du ja relativ simpel einsteigst und es dann immer komplexer wird. Für mich war, das Spiel des Jahres ist für mich das beste Familienspiel des Jahres. Und Familienspiel heißt für mich persönlich und auch so gefühlt hat das immer bisher funktioniert, also wirklich immer, und bin da wirklich ein großer Fan auch von dem Preis. Also gerade vom Spiel des Jahres, vom Kennerspiel eben nicht so. Und da kommen wir auch gleich nochmal zu, das hat sich auch dieses Jahr nicht geändert. Aber was ich bei Sky Team so ein bisschen schwierig fand, das sehe ich nicht so, dass ich das mit älteren Kindern und der Oma am Tisch spiele. Selbst wenn wir jetzt mal sagen würden, dass mit zwei Spielern dann, da ist das gefühlt, funktioniert das schlechter. Und deshalb hätte ich gedacht, das hätte super in den Kennerspielpreis gepasst. Und das war für mich einfach eine Überraschung.
Ich weiß
absolut,
es nicht.
By the way.
Ich weiß es nicht. Kannst du dir nicht vorstellen, dass, ich sag mal, Leute, die gerade frisch in Rente gegangen sind, ein Ehepaar sich Sky Team holt? Kann ich mir schon vorstellen, muss ich sagen. Das ist das. Ne, du
also darfst erst mal vorstellen, kann man sich ja
als Zielgruppe wählen. Du musst ja Nichtspieler oder Spieler, die wenig spielen. Ne?
Genau. Sind wir halt also, bei diesem Klischee, ne? Ja. So die Oma kauft halt das, die Oma kauft beim Karstadt am zweiten Adventssamstag kauft halt das Spiel für ihre Enkel. Genau. So dieses Klischee, das gibt es ja eigentlich nicht mehr. Das gab es bei Codenames gab es auch damals eine Riesendiskussion. Ich weiß nicht, ob ihr da schon irgendwie so in der unterwegs war. Da gab es eine Riesendiskussion, weil Codenames ist ja auch kein Familienspiel.
Das stimmt.
Da hat aber Tom Felber, also der damalige Juryvorsitzende, gesagt, Spiel des Jahres ist halt auch WGs, Studenten-WGs.
Genau.
Das sind Spieleabende mit Pärchen und sowas. Das ist auch Spiel des Jahres. Und deswegen ist halt Codenames damals auch Spiel des Jahres geworden. Und
Codenames ist auch nicht mit der Familie.
Also auch nicht mit der Familie spielen. Das funktioniert.
Findest du
also,
nicht?
Ja, funktioniert vielleicht,
doch,
aber.
Das funktioniert.
Ja, aber.
Also nicht mit den Kleinen so, aber mit, ich sag mal, wenn du, weiß ich nicht, Geschwister von 14 und 16 Jahren mit Eltern, sehe ich schon bei Codenames.
Ja, aber meinem 8-jährigen Sohn hier.
Das ist richtig, da nicht. Das ist richtig.
Da funktioniert Captain Flip, das funktioniert.
Ja, es ist schwierig, es ist schwierig.
Also deswegen ist halt so dieses Klischee, was ist halt dieses Spiel des Jahres, ist halt, ja. Also ist es halt nicht mehr nur die Familie, obwohl das natürlich fürs Marketing und sowas halt auch einfach wäre, ne?
Ja,
vielleicht mal direkte Frage, Arne, hast du Captain Flip gespielt, weil du es gerade so sagtest, und magst du es? Und was, wie würdest du es so einschätzen?
Ja, ich gucke gerade, wo es im Regal steht, das steht da hinten auf jeden Fall. Das ist noch so ein Spiel, was jetzt bei mir so ein Wackelkandidat ist, ob es bleibt. Also das ist noch nicht so entschieden. Ich finde es eigentlich witzig, aber ich finde es auch nicht genug Spiel, weiß ich nicht. Also
eigentlich müsstest du es mir mal ausleihen, Stefan, damit ich es mal auf der Arbeit spielen kann. Vielleicht, wenn ich dir morgen die Spiele vorbeibringe.
Sag nochmal, Arne, kurz, was sind deine Favoriten?
Vom Spiel des Jahres?
Ihr habt ja eine Folge gemacht dazu und
ich mache mal kurz unser Dokument aus.
Ich dachte, das ist nur so im Kopf. Ich
dachte auch
so,
jetzt. 13 Jahre Podcast. Seit 2013.
Mit dem Alter ist das alles vorbei.
Der René kann auch für dich einspringen. Ja. Hattet ihr da andere Favoriten oder?
René kennt ja keine Spiele. Das ist ja das.
Nein, ich kenne keine Spiele. Ich spiele ja auch nichts. Zumindest nichts von diesen Listen.
Ich weiß nicht mehr, welche Folge es wer war. ich hatte, glaube ich, oh Gott. Ich versuche das mal kurz hier nochmal zu überbrücken. René, wann haben wir die Folge denn gemacht? War das 514?
Ja, ich weiß zumindest, dass weder hier auf dem Weg wegen von Darwin noch Captain Flip irgendjemand von uns auf dem Schirm hatte. Direkt. Ja.
Also ich hatte schon Captain Flip, ich gucke gerade, Captain Flip, Mycelia und Trio hatte ich.
Oh, Mycelia, auch tolles Spiel. Finde ich auch völlig zu Unrecht nicht mal erwähnt.
Ja, da hatte ich aber auch so einen augenöffnenden Moment. War meine Tochter, die ist 13, hatte eine Freundin da und der Kleine, der Achtjährige, die hatten sich ein Spiel geholt. Ohne mich, also hier aus dem Regal, ihr seht das ja hier hinter mir, wir haben ja heute mal Kamera, das bin ich ja nicht gewohnt, haben sich das Mycelia geholt. Da habe ich gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob die das alleine hinkriegen.
Und haben sie es?
Nee, sie haben es denn nicht und da haben dann irgendwie Triketta oder glaube ich oder sowas mitgenommen. Das funktioniert besser. Also Mycelia hat glaube ich schon noch eine gewisse Hürde, finde ich. Auch regeltechnisch gibt es da so ein paar Hürden, die man umschiffen müsste. Also da finde ich schon, dass Captain Flip tatsächlich noch ein bisschen zugänglicher.
Aber Mycelia ist ein schönes Spiel. Da würdest du zustimmen.
Und ich bin halt großer Fan von dem Trio, weil es halt in seiner...
Ja, ich auch.
Einfachen Memory-Artigkeit irgendwie ganz cool ist. Es ist halt Memory, ein bisschen Deduktion halt auch, aber ich finde das total super. Also das habe ich zum Beispiel auch, wir waren letztens bei meinen Eltern zu Hause und da hatte ich es halt meiner Mutter schnell mit beigebracht. Die hat das dann auch gut mit sofort, da sind wir wieder bei der Oma. Ne?
Also und wir sind vor allen Dingen beim Astor, weil das den hat tatsächlich Trio ja gewonnen. Dieses Jahr.
Genau.
Das ist der französische Spielepreis, den gibt es seit 1989. Und ich finde immer, das ist schon irgendwie der kleine Bruder vom Spiel des Jahres. Es kommt immer so ein paar Wochen vorher und die Nominierten oder die gewinnen, die sind meistens zumindest bei der Spiel des Jahres Jury sehr weit oben auf der könnte Erwähnung finden Liste. Ne? Also wir haben es mehrere Jahre in Folge, glaube ich, gesehen. Ne?
Mhm.
Wie steht ihr zum Astor?
Letztes Jahr hat es zum Beispiel ja auch das Akropolis gewonnen. Ja. Das ist ja bei mir auch immer noch sehr hoch angesehen. Ja. Das ist auch eins dieser. Ich musste mir gerade vorhin von meiner Frau anhören, du magst ja keine Plättchen-Legespiele. Da habe ich gesagt, Akropolis ist aber noch da. Also, das finde ich immer noch großartig und ich finde den Astor eigentlich auch immer. Also, ist immer so ein Gradmesser, ne?
Also sowohl Living Forest als auch Challengers haben auch den Insiderpreis vom Astor gewonnen, bevor sie quasi den Kennerspiel gewonnen haben. Und dieses Jahr war es Faraway, was ja tatsächlich auch ein sehr schönes Spiel ist, aber noch nicht auf Deutsch erschienen ist. Aber
kommt jetzt im August.
Genau, kommt passend zum Sommer. Ja, aber ich fand Akropolis zum Beispiel auch völlig überbewertet, muss ich ehrlich sagen.
What?
Ja, ich fand, das war so für einmal, zweimal war das ganz nett, aber danach dachte ich so, dafür hat das Seven Wonders Architects auch gewonnen
ja.
Und das finde ich auch total seltsam, dass das bei der Spiel des Jahres überhaupt gar keine Erwähnung gefunden hat, ist ja auch komplett untergegangen und dann trotzdem wieder Azul, Mikro Makro, also gefühlt so alle paar Jahre deckt sich alles und dann kommt irgendwas, was die Spiel des Jahres Jury dann doch wieder überhaupt nicht so sieht. Also ist dann doch immer interessant. Ich sehe gerade Cold Express, Mysterium, Concept, Legenden von Andor, also da sind schon sehr viele Doppelungen dabei tatsächlich.
Ja. Nee, also das Seven Wonders Architects fand ich letztes Jahr auch ganz großartig. Das spielen wir immer noch tatsächlich. Jetzt auch mit der Erweiterung, das wird sicherlich auch ein Kandidat sein, was wir mit in den Urlaub nehmen, weil das halt auch in einer großen Runde wunderbar funktioniert. Also oft spielen wir jetzt auch zu sechst und da brauchst du dann auch Spiele, wo dann alle ganz gut mitspielen können.
Ja, und es ist vor allen Dingen wirklich nochmal einen Tick einfacher als Seven Wonders, ne? Was nach wie vor, und da muss man auch sagen, auch wieder ein Kennerspiel des Jahres ist, glaube ich, gewesen, ne? Mhm. Und das finde ich auch nach wie vor, super, ne? Also, glaube, ja. Aber verfolgt ihr dann aktiv auch andere Preise oder seid ihr nur das, was irgendwie auf der großen Leinwand präsentiert wird?
Ich weiß gar nicht, ob ihr den Preis kennt oder naja, es gibt diesen Pfefferkuchel. Ich weiß gar nicht.
Das klingt irgendwie nicht seriös.
Wir können schon mal sagen, den kennen wir nicht.
Nein, das ist auch, es gibt so ein Spieletreffen, es war mal in Oberhof, jetzt ist es wieder woanders. Matthias ist da immer hingefahren und die machen dann immer so ein Ranking von Spielen. Und immer wenn ich unsere Nominiertenfolge vorbereite, suche ich auch immer das Ranking von diesem Pfefferkuchel raus. Aha. Und das ist immer so ein ganz guter Gradmesser, welche Spiele jetzt ganz gut angesagt sind. Also dieses Jahr hat jetzt gewonnen zum Beispiel, naja, hat guter Gradmesser, ich widerlege mich jetzt gleich, hat den Mischwald nämlich gewonnen.
Ja.
Mit irgendwie 217 Votes und einem Bonsai.
Ah, was ein grauenvolles Spiel, sorry.
Mit 152 und einem Sky-Team mit 110. Und dann, also du siehst aber schon so Spiele, die dann halt da ja, irgendwo eine Rolle spielen.
Ist drin, Mycelia, Mycelia fände ich auch toll. Und Ghostwriter war doch auch nominiert, ja. Ne?
Also das sind halt auch alle Spiele, die irgendwo in diesem Dunstkreis Spiel des Jahres, Kennerspielpreis, unterwegs sind. Das, ich weiß gar nicht, wann das ist. Im März oder sowas wird das rausgegeben. Oder da ist dieses Spieletreffen und dann kann man. Weil du weißt ja, wenn wir halt diese Sendung irgendwie vorbereiten oder halt dieses Nominiertenraten machen, was ja mittlerweile ja alle machen.
Kult, ja, klar.
Ja, Kult. da brauchst du ja irgendwie, da klammerst du dich an jede Information, die halt mal so eine größere Gruppe halt abfängt, so, ne? Dann nimmst du halt den Astor, da hast du so ein Gradmesser, dann hast du diesen Pfefferkuchel und ansonsten stocherst du ja auch so mehr oder weniger im Dunkeln oder du musst halt die Spielbox abonnieren. So, ja. Ne? Dann,
ja, ich weiß nicht.
So ein Gefühl für die Jury bekommst, so über die.
Also tatsächlich, wenn wir über gute Awards sprechen, dann finde ich immer noch den Golden Geek Award schon mit den interessantesten Preis, weil er auch immer wieder Überraschungen bietet. Das ist quasi auch ein Publikumspreis, ähnlich wie der Deutsche Spielepreis, über den wir vielleicht dann gleich auch noch reden. Und was ich da interessant finde, das ist erstmal vom BGG, klar, größte Brettspielsammlungsseite, wie auch immer. Und die haben ganz viele Unterkategorien, unter anderem auch sowas wie Zweispielerspiel, kooperatives Spiel. Innovation zum Beispiel war dieses Jahr der Gewinner Hegemony. Auch ein Spiel, was ich sehr, sehr häufig auf dem Tisch irgendwie gesehen habe. Es gibt eine eigene Print-and-Play-Kategorie, wo tatsächlich Waypoints gewonnen hat. Das muss ich unbedingt noch spielen. Solo-Games, thematische Spiele, Wargames. Und beste
aber
App.
Hilft dir das?
Ja.
Hilft dir, ziehst du da irgendwie eine Information raus, wo du sagst, diese ganzen 15 Kategorien, das reicht wahrscheinlich gar nicht.
Doch, ziehe ich raus. Kann dir sagen, warum. Also beispielsweise, ich gucke jetzt erstmal, okay, welche Spiele kenne ich noch nicht? Und dann sehe ich jetzt bei Print and Play zum Beispiel, okay, die schaue ich mir an. Habe ich letztes Jahr auch gemacht und war dann tatsächlich sehr begeistert. Zum Beispiel, wenn man in Wargames noch nicht so ganz drin ist, ne, vielleicht nur ab und zu mal was spielt, dann zu gucken, Wargame Runner-Up The British Way, habe ich mir tatsächlich jetzt letztes Mal noch gekauft. Das sind natürlich jetzt auch alles englische Spiele. Ne? Da, ich glaube, da gehen wir aus eurer Bubble dann schon wieder raus, wo ihr sagt, das interessiert mich, weil halt englische Spiele dann doch noch mal eine Spur geekiger sind. Ne? Aber auch dort muss man sagen, Light Game of the Year, also das leichte, wir können schon sagen, eher so das Spiel des Jahresniveau, gewonnen Thunder Road Vendetta, okay, sehr interessant. Danach aber Knarr und Far Away. Und ich denke, Far Away wird nächstes Jahr deutliche Chancen auf den Preis haben, bin ich mir ziemlich sicher. Außer es kommt dann doch in einer doofen Zeit und fällt wieder raus. Aber das ist so ein Spiel, was sich bei uns auch gehalten hat.
Ja, das Problem ist natürlich, wie du eben gesagt hast, das eine ist ein Publikumspreis und das andere ist ein Jurypreis. Mhm. Natürlich kannst du jetzt bei einer Jury hingehen und da immer schön draufknüppeln, was haben die denn dieses Jahr ausgewählt? Bei einem Publikumspreis kannst du es nicht machen. Da hat einfach die Mehrheit einfach abgestimmt. Die Mehrheit der, ich sag jetzt mal, auf Boardgame gibt, der Nerd-Spieler, der Fulltime-Spieler hat dort abgestimmt und die stimmen natürlich auch nach ihrer aktuellen Tagesform, würde ich mal sagen. Mhm. Während so eine Jury sich, glaube ich, schon andere Maßstäbe setzt als ein Publikumspreis, wo ich sage, oh, heute bin ich aber hier für das ein Spiel. Und die Jury geht ja schon hin und spielt diese Spiele öfters in verschiedenen Gruppen und analysiert auch, wie kommen diese Spiele an. Da ist schon deutlich mehr Arbeit, die dahinter steckt. Und sie machen es halt trotzdem, ihre Auswahl ist nachher trotzdem subjektiv. Und deswegen ich finde es immer schade, wenn nur auf den Preisen rumgehackt oder auf den Leuten rumgehackt wird. Das finde ich halt immer schwierig.
Ja. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt.
Ja, warum ist das Spiel denn nicht auf der Liste? Das war doch mein Lieblingsspiel. Ja, das war vielleicht dein Lieblingsspiel. Wie oft hast du das gespielt? Mit wie vielen Gruppen? Ja, immer mit derselben Gruppe. Ne, aber bei einer anderen Gruppe ist dein Lieblingsspiel aber vielleicht gar nicht gut angekommen. Und oder bei dem Jury-Mitarbeiter oder bei den Jury-Leuten ist es halt vielleicht bei dem einen gut, bei aber fünf anderen schlecht angekommen. Das ist halt immer die Kunst, da was rauszusuchen.
Ich glaube, du hast einen ganz wichtigen Punkt. Gerade wenn man sich jetzt MLEM anschaut, was ja auch, sagen wir, im Vorfeld schon bei den nominierten Raten schon immer sehr, sehr präsent war. Aber bei dem Spiel ist es, glaube ich, genau das Ding. Also wenn du das mit den richtigen Leuten spielst, dann kannst du unfassbar gute Runden haben. Aber du kannst auch extrem beschissene Runden haben, wenn das eben nicht passt. Und ich hatte auch beides und habe am Anfang gesagt, okay, safe Spiel des Jahres Nominierung. Dann habe ich noch ein paar Mal gespielt und dachte so, nee, die Qualität hält es nicht. Und ich glaube, das ist ganz entscheidend, wie viele Leute, glaube ich, auch in der heutigen Zeit, darf man auch die Influencer nicht ausklammern, auch ihre Meinung nach einer Partie raushauen. Oder sagen, boah, für mich bestes Spiel des Jahres und ich habe es zweimal gespielt. Ja, das funktioniert so nicht. Ja, und ich hatte es in der letzten Gespielt-Folge erwähnt, in Inventions von Vita Lacerda beispielsweise. Wenn du das nur einmal spielst, dann denkst du, boah, was ist das denn für ein Ding? Der will das ja alles nur hochkomplex machen. Wenn du es fünfmal spielst, dann ist das ein ganz anderes Spielgefühl. Und ich glaube, dass wir da generell auch als Community einfach hingehen müssen und da ein bisschen mehr Verantwortung auch beim Heraustragen machen müssen. Na gut, jetzt machen wir einen Brettspiel-Podcast, wo wir das vielleicht auch nicht immer so machen, aber ja, müssen wir uns auch an die eigene Nase packen, aber
Authentischkeit.
Ich glaube, das ist schon ein wichtiger Punkt. Die Jury testet in unterschiedlichen Settings mit unterschiedlichen Leuten und hat eben einen eigenen Geschmack. Das ist so. Trotzdem kann man, glaube ich, nicht von der Hand weisen, dass manche Entscheidungen besser waren als andere. Auch jetzt objektiv gesehen. Anhand dessen, welche Spiele überhaupt noch Relevanz haben. Wenn wir jetzt sehen, ein Seven Wonders, würde ich sagen, kommt weiterhin ganz häufig auf den Tisch. Wenn du jetzt aber ein Living Forest dir anschaust, was, glaube ich, vor 2 Jahren ausgezeichnet wurde, ich habe im letzten Jahr es keinen mehr spielen sehen. So, das Spiel wird einem auf eBay auch hinterhergeworfen. Da denke ich mir immer, ja, es ist okay. So, auch die Jury sind natürlich Menschen und ich glaube, wenn ich den Preis gestalten würde, auch dann würden sich Leute beschweren. Warum auch nicht? So, es ist ein diskutabler Preis. Es ist eben ein Hobby, wo die Geschmäcker vehement auseinandergehen.
Und ich finde übrigens nochmal da kurz, erstmal sollte man natürlich nie jemanden persönlich angreifen oder sonstiges, aber einfach da Kritik zu äußern an so einem wertvollen Preis, der ja auch eine sehr hohe finanzielle Relevanz hat. Ne? Also das muss man ja auch mit bedenken, ne? Der nicht nur für die Hersteller des Spiels jeweils, also da sind ja wirklich erhebliche Umsätze hinter, als auch für Brettspielbesitzer oder so, für die zum Beispiel vielleicht ein Sky-Team jetzt auch nicht die beste Nominierung sein könnte. Sagen kann man es auch ignorieren. Sie wollen das Beste spielen. Also ich sage auch nicht, dass man das beachten sollte. Mir geht es nur darum, dass man trotzdem, glaube ich, immer auch dort, gerade bei so einem Preis, auch kritisch drauf schauen darf.
Ich glaube, das muss man auch. Gerade wenn man weiß, wie viel Geld nachher dahinter steckt. Ja, und da reden wir von, ich weiß nicht, kennt ihr genaue Zahlen oder ungefähr genaue Zahlen, wie die Verkäufe ansteigen mit Spiel des Jahres Aufdruck?
Du verhundertfachst deine Auflage ungefähr.
Und das ist krass, ne?
Das ist halt krass. Ja, klar. Also es steckt da halt Geld hinter. Aber ich glaube auch dessen ist sich halt die Jury auch bewusst. Ja, und deswegen nehmen die das halt ja nicht auf die leichte Schulter und sagen einfach, ach, das Spiel hat mir jetzt gestern gut gefallen, ich schreibe das mal hier auf unser Dokument, das kommt jetzt auf die Longlist. Ich glaube, das passiert halt nicht. Und ich glaube, diesen Ruf hat sich diese Jury seit 40 Jahren da auch erarbeitet. Klar sind es da auch personelle Veränderungen, aber diese Legacy trägt ja dieser Verein vorwärts. Und ich glaube, daran gibt's keine Kritik. Klar hast du auch immer wieder enttäuschte Personen in der Brettspielszene, die sagen auch, warum ist denn mein Spiel oder das Spiel, und
das ist die Leidenschaft im Hobby, ne?
Gibt's da, eigentlich so eine Art Begründung auch? Also, dass Sie das mal im Podcast erwähnen. Also, ich hatte ja mal, der Harald Schrapers war ja, glaube ich, mal bei Hunter im Video, wurde aber jetzt nicht so kritisch nachgefragt. Also, mich würde ja auch mal wirklich ernsthaft interessieren, warum glauben Sie denn, dass ein Captain Flip so stark ist?
Naja, die Begründung, ich weiß gar nicht, ob es die auf der Webseite schon gibt. Also
gibt es die? Naja, auf der Webseite ist immer ein kurzer Absatz, warum das Spiel jetzt zum Beispiel jetzt nominiert wurde.
Aha. Genau, Begründung der Jury. Das sehr zugängliche Legespiel bietet einfach, naja, ihr könnt es ja selber lesen.
Genau, die haben schon eine Begründung, aber die begründen nicht natürlich, warum ein Spiel nicht auf die Liste gekommen ist.
Ja, okay.
Das macht dann natürlich auch irgendwann keinen Sinn mehr oder das wäre zu viel Arbeit. Und wie gesagt, ich weiß nicht, Arne, seit wann machen wir dieses Nominiertenraten? Hatten wir schon im ersten Jahr oder erst danach irgendwann angefangen?
Ja, gute Frage. Schon früh irgendwie.
Auf jeden Fall haben wir uns immer die Preise angeguckt und es war seit Jahr 1, seitdem wir den Podcast machen, immer ein riesen Aufschrei, warum Spiel A gewonnen hat und nicht Spiel B. Und es gab jedes Mal Leute, die sagten, das wäre aber doch viel besser. Ich glaube, das ist auch eine Diskussion, die wird es ewig geben. Die gab es schon immer. Das Einzige, was mich dabei stört, ist immer, dass sich manche Leute tatsächlich persönlich beleidigt fühlen von diesen Entscheidungen, wo ich denke, naja, die haben sich ja hingesetzt, die haben die Entscheidung getroffen, die betrifft ja aber dich persönlich nicht, die macht jetzt dein Leben ja nicht kaputt, nur weil die sagen, das ist das Spiel des Jahres und nicht das, was du. Aber da gibt es viele Leute, die sind da echt hart getroffen, aber...
Also ich habe vielleicht am Anfang auch ein bisschen überreagiert, ne? Also ich gesagt, bin ich richtig sauer. Aber wenn man im Hobby mit Leidenschaft drin ist, ne, dann fiebert man ja auch für seine Favoriten mit. Und man sagt so, okay, meine richtigen Favoriten, die wären es eh nicht. So, aber dann wenigstens die. Und wenn dann irgendein Spiel kommt, was einem nicht gefallen hat, natürlich ist man da emotional dabei. So, ist ja auch in Ordnung. Man darf nur nicht vergessen, dass es eben auch die Meinung eines Einzelnen ist. Und klar, die Community findet es dann irgendwie alle blöd, aber ja, wir im Internet sind eben auch eine eigene Bubble. Und was weiß ich. Ne?
René, wir haben das dieses Jahr zum 10. Mal gemacht. Also ich habe gerade geguckt, im Mai 2014 haben wir das erste Mal Nominiertenraten gemacht.
Mhm. Ja, und wie gesagt, die Diskussion ist jedes Jahr, glaube ich, dieselbe gewesen. Der Aufschrei, mal kam mal von der einen Seite, mal von der anderen Seite, war immer der gleiche. Oh, warum ist mein Spiel nicht nominiert worden?
Klar. Ich finde hier übrigens, das hatte ich vorhin schon mal so angedeutet, dass vor allem das Spiel des Jahres, das finde ich eigentlich bisher immer sehr treffend gewählt. Also wenn ich da so durchschaue, Dorfromantik, Cascadia, Micro Macro,
Pictures, hör auf, da ist schon Stopp, Micro Macro ist schon Stopp.
Cold Express, du bist immer ruhig. Also das sind für mich alles auch die Follow-up Sachen. Also gerade im Spiel des Jahres finde ich immer bis auf vielleicht, also mir fällt noch nicht mal eine wirkliche Ausnahme ein, finde ich das tatsächlich auch immer sehr hervorragende Auswahlkriterien. Ja, und gerade für den Kontext, für den ich glaube, dass er sinnvoll ist, so für diesen Familienkontext, auch gerne mit Codenames für die WG und sonst, also Codenames ist natürlich auch eine hervorragende Wahl gewesen.
Ja.
Finde ich immer super, bin da persönlich happy mit. Ich war jetzt einfach mit der Diskrepanz quasi von Skyteam zu Captain Flip, habe ich gedacht, das fühlte sich so ein bisschen an, wir wissen nicht ganz genau, was es sein soll, aber wenn es dann nachher Skyteam wird, was vielleicht ja sein könnte, ist das natürlich auch wieder ein sehr guter Preisträger. Ja. Wo ich manchmal ein bisschen mehr ins Grübeln komme, sind bei den Kennerspielen. Und da ist für mich jetzt dieses Jahr so ein bisschen gefühlt das schwierigste Jahr, weil ich glaube, es gab 3 Kennerspiele, die alle die Zeit überdauern werden, auf ein oder andere Art und Weise. Mit Helden müssen draußen bleiben, ist aus, na, wir haben schon öfters hier gesprochen, ein super Spiel, aber Arne ist schon...
Nein.
Nur kurz zu Ende. Heat und Robot Quest Arena sind alles für mich 3 Spiele, die in ihrem Bereich, was sie sein wollen, top sind. Und da fand ich schade, dass so gar nichts davon dabei war. Aber jetzt bin ich natürlich interessiert an deiner Meinung. Warum sagst du, wir müssen Helden müssen draußen bleiben, ist nicht gut?
Ja, guck dir einfach die letzte Seite der Anleitung an, dann weißt du doch schon, wo das Problem bei diesem Spiel ist, dass du einfach einen Flowchart brauchst, wie der Zugablauf ist. Hä? Bist du hier? Da ist doch dieser, ist da nicht auf der letzten Seite dieser, du bist jetzt hier und dann gibt es ein Monster in deinem Raum? Ja, nein, und dann geht sich das doch so irgendwie.
Wo ist das Problem?
Finde ich furchtbar. Naja, ich habe sowieso jetzt irgendwie gerade ganz schlimme Aversion gegen kooperative Spiele.
Ja, stimmt, das hatten wir in der Folge bei euch auch. Ja,
das ist doch schlimmer geworden. Ich werde jetzt diese Woche nochmal E-Mission spielen und dann wahrscheinlich das Spiel ad acta legen. Aber
abgesehen von der Regelschwäche fandest du es kein gutes Spiel? Also für mich nach wie vor so eine tolle Koop-Erfahrung, auch dass das so mit der von dem Material her, von dem Abwechslungsreichtum mit den Völkern bis hin wirklich zu den Spielmechaniken. Man muss sich gut absprechen, wer macht was.
Koop steht und fällt immer mit deinen Mitspielern. So.
Ja, richtig. Und klar, da bin ich halt der schlechte Mitspieler jetzt gerade.
Okay, wenigstens reflektiert.
Und ich könnte jetzt einfach ketzerisch behaupten, ja, es ist ja auch wieder nur ein Pandemie-Klon.
Hä?
Ne? Pandemie war, nee. Ja, du so musst spannend. Irgendwo hingehen, weil irgendwelche Monster sind da, damit irgendwas da in Schach gehalten wird. Und
Arne ist gerade sehr, sehr Koop-Anti.
ich bin gerade Koop-Anti. Das ist gerade ein Problem, ich weiß. Aber
das musst du in den Griff kriegen, ist ganz klar, ne?
Nee, ich muss einfach alles Koop-ige irgendwie jetzt.
Also da kann man ja nur deinen Mitspielern raten.
Ich hasse Koop-Spiele. Also ich will auch keine Koop-Spiele spielen. Wir müssen draußen bleiben.
Helden, ja.
Es ist einfach so schön, weil ich die Mechanik trotzdem so gut finde. Ich kann mir selber darüber nachdenken, was mein Zug ist und ein bisschen mit den anderen absprechen. Ah, ein Traum.
Ja, ich finde es auch.
Ist so schade, dass es nicht
da ist. Gut, dass ihr diesen Podcast hört, sage ich nur.
Wir haben es auch erst 100.000 Mal erwähnt, wie toll wir das finden.
Der Arne da ein bisschen Probleme hat mit seinem Spielegeschmack, aber das verzeihen wir ihm. Nein, aber wo ich nochmal drauf zurück wollte, ist, was ja schon seit Jahren auch ein Problem in Anführungszeichen ist, dass dieser Kennerspiel des Jahrespreis auch sehr noch schwieriger einzukategorisieren ist, wie der Spiel des Jahrespreis. Weil viel Spiel des Jahres, ja, haben wir eben schon gesagt, das geht Richtung Familie. Und bei Kenner, das war ja immer so ein bisschen so dieser, das ist so, der eine Schritt weiter vom Familienspiel weg zum nächsten. Und da gab es schon die Diskussion, brauchen wir noch ein Expertenspiel des Jahrespreis oder sonstiges, damit auch die Leute abgeholt werden, die noch komplexere Sachen haben wollen. Deswegen ist halt auch die Auswahl der Spiele variiert da sehr, wirklich sehr, sehr stark beim Kennerspiel des Jahres. Beim Spiel des Jahres ist die Spannbreite nicht ganz so extrem, obwohl da auch schon Ausschläge nach oben und nach unten sind. Aber beim Kennerspiel des Jahres ist das Spektrum noch viel, viel breiter. Und da ist es halt, glaube ich, auch unheimlich schwer, jetzt zu sagen, ja, das ist noch Kennerspiel oder ist das schon ein Expertenspiel, wobei es diesen Begriff halt gar nicht gibt. Irgendwo, das ist halt immer schwierig. Und deshalb sind halt auch manchmal Sachen dabei, wo ich sage, oder wo da viele Leute sagen, nee, finde ich nicht, finde ich kein gutes Spiel, finde ich kein Kennerspiel oder ist zu komplex, ist zu wenig komplex. Das ist halt schwierig.
Glaubt ihr, dass dem Verein quasi ein Expertenspiel des Jahres nicht auch gut tun würde, weil es eben diese Diskussion, also wenn man das als dritten Preis, also vierten Preis hinzufügen würde, weil es die Einordnung erleichtern würde und die Raum geben würde, eben komplexere Sachen dort zu platzieren und es dann eben die andere Grenze in die andere Richtung wäre.
Aber wo hörst du da auf? Dann kommt demnächst die Nächsten und sagen, wir brauchen mal was für zwei Spieler. Völlig oder für Solospieler.
Und dann hast
oder
du
was
den
für Koop-Spieler.
Und dann hast du also das würde ich auch nicht machen. Aber ich glaube, so diese Kategorie Familie, Kenner, Expertenspiel
weiß ich nicht.
Kinderspiel, finde ich, es deckt sehr gut.
Aber Stefan, an. Wie viele kommen denn raus im Jahr von diesen Expertenspielen? Also wenn du da
aber fünf, wo hört sechs, das Expertenspiel wieder auf?
Ja, aber selbst dann.
Das ist eher das
selbst
Problem.
Dann, aber bei das fünf, sechs Spielen im Jahr kannst du nicht nachher die drei besten auszeichnen. Das funktioniert nicht. Dann nenn mir doch mal bitte fünf Expertenspiele vom letzten Jahrgang. Da fallen mir nicht so viele ein, ehrlich gesagt.
mir gleich eben fünf Minuten. Ich
nehme dir 20. Nee, aber das ist ja das Ding. Dir fallen da keine ein. Jetzt überleg mal, wie viel dir beim Kennerspiel eingefallen sind. Und wir spielen diese Spiele ja gerne. So.
Ja, also das Ding fallen mir da. Ne, also dir fallen doch ausreichend Expertenspiele ein.
Ja, aber vom letzten Jahr.
Das ist
doch
jedes Jahr, also vom letzten Jahr natürlich. Also von, also du kannst jetzt ja alle aufzählen, ne? Das von Darwin's Journey, Hegemony, was auch immer, ne? Also da ist ja.
Das waren jetzt zwei.
Ja, also es ist ja easy jetzt.
Ja, ist schon okay.
Ich, das ist ja genau, wie ich darauf vorbereiten muss. Müssen
wir ja, natürlich.
Kurz schauen, was daraus. Also meine Hypothese wäre jetzt mal, dass ausreichend Material vorhanden
ist. Aber das müssen die auch ausreichend spielen. So, wie sollen die das denn hinkriegen? So, die haben jetzt schon, da müssten die ja ihre Jury wieder erweitern und alles. Da müssten die das in unterschiedlichen
Gründen. Das war jetzt ja auch nicht die Frage, ob das machbar ist, sondern eher die, also weil der Hintergrund war ja der Diskussion, dass du sagst, okay, es gibt besonders beim Kennerspiel viel Diskussion und daher ja nur die Frage, rein theoretisch, wäre das vielleicht eine Hilfe und würde.
Aber dafür gibt es ja eigentlich den Deutschen Spielepreis, ne? Welcher ja wieder ein Publikumspreis ist. Und da haben ja Spiele wie, ich glaube, Archenova hatte gewonnen, auch Wasserkraft war sicherlich damals weit oben. Ne? Da, ich habe es gar nicht so krass dann verfolgt in den Jahren, aber weiß, dass die. Sag mal, die Spiele, die man in der Community auch so als Hype-Titel wahrgenommen hat, da auch definitiv nochmal ihre, ja, ihre fünf Minuten Ruhm bekommen haben. Oder wie
sieht das? Ja, und es hilft ja auch nicht in dem Sinne, weil dann hast du ja noch mehr Diskussion. Ja, ich denke, das ist aber ein Kennerspiel. Nee, das ist ein Expertenspiel. Oder es könnte aber Spiel des Jahres sein. In welche Kategorie kommt? Rot, Anthrazit oder
Grün,
Pink, was es dann hätte, dann hättest du noch mehr Diskussion, in welche Kategorie das Spiel reingeht. Ich glaube, die Jury wird sich damit keinen Gefallen tun, noch eine Kategorie zu eröffnen. Die haben ja ihre Allzweckwaffe, den Sonderpreis, den sie nochmal zücken können, wenn irgendwas besonders herausragend ist, aus einem Bereich, der jetzt nicht passen würde.
Welche haben denn den Sonderpreis bekommen? Weißt du das so ad hoc? Oder kannst du dich erinnern?
Die Unlocks haben letztes Jahr, genau. Die Kinder-Unlock, die normalen Unlock, also das war ja so eine Kombi-Geschichte. Ja. Pandemic Legacy hat einen Sonderpreis. Ah, ja. Nee, Moment. Nee. War das Pandemic Legacy? Moment, jetzt muss ich gerade mal gucken.
Doch, Pandemic Legacy Season 2. Ah. Was gab's hier mal? Die Tore der Welt hat mal was bekommen. Space Alert.
Ja, genau.
Space Alert hat echt einen bekommen.
Neue, cool. Sonderpreis, neue Spielwelten.
Space Alert war doch auch ein Vladaschwartil, ne?
Ja, genau.
Den muss ich immer noch
spielen. Aber ich möchte auch noch mal meinen Senf kurz zu diesem Kennerspiel, Expertenspielgeschichte. Ja, wäre schön, aber erstmal A, der Spiel des Jahres Verein möchte das ja gar nicht. So, Spiel des Jahres Verein möchte halt die Spiele in die Gesellschaft bringen und die Leute, die sich halt mit Expertenspielen beschäftigen, die beschäftigen sich auch mit den Spielen sowieso schon von vornherein. Es geht jetzt keiner in den Laden irgendwie, es geht jetzt irgendwie Spieleladen XY und sagt, ich hätte gerne das komplexeste Spiel, was sie jetzt haben und kauft dann irgendwie Inventions oder sowas. Das macht ja keiner. Also du informierst dich ja darüber. Das heißt, diese Leute, die brauchen ja gar keine Leitplanken für ihren Spieleempfehlung. So, wenn dich jemand fragt, die Oma fragt dich, oh, was soll ich denn jetzt meinen Enkeln kaufen? Ich bleib jetzt bei diesem platten Klischee. Und du hast das selber keine Ahnung. Und dann sagst, ja, guck dir einfach irgendein Spiel mit so einem roten Pöppel an. Dann triffst du immer ein gutes Spiel. Also egal, habt ihr selber gerade gesagt, alle Spiele in der roten Kategorie, nicht alle, aber viele, dass du da ein gutes Spiel findest, ist relativ hoch. Aber du kannst jetzt nicht irgendwie sagen, hier, kauf dir mal Darwin's Journey oder sowas.
Guter Punkt übrigens. Ja. Also nur noch da würde ich so unterschreiben, weil eher eine.
Ja, ja, klar, ich kenne diese Diskussion.
Frage, aber das, auch was du gerade nochmal beschrieben hast, ist, glaube ich, der Hauptgrund dafür, das nicht zu tun. Ne?
Ja. Ich hätte tatsächlich noch eine Kritik, die ich als valide finde für den Preis. Ich weiß nicht, ob ihr da mehr Hintergründe wisst, aber dass tatsächlich nur Spiele ausgezeichnet werden, die auch Presseexemplare der Jury zur Verfügung stellen. Wisst ihr da?
Stimmt.
Mhm. Ja,
das stimmt.
Und das finde ich tatsächlich, ich will es mal so sagen, ich finde es ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, boah, krass, ist das schlimm, aber irgendwie denke ich mir so, weiß ich nicht. ist das der richtige Weg? Klar, wenn die Jury jetzt jedes Spiel einzeln kaufen müsste, aber ganz ehrlich, die Verlage schicken doch das Spiel des Jahres, die meisten Verlage schicken das ja freiwillig dorthin. Aber es gibt Verlage, die sich das nicht leisten können, die das nicht auf dem Schirm haben, die vielleicht auch strikt dagegen sind. Es gibt in Deutschland diese Beispiele, weswegen die Spiele von Schwerkraft Verlag zum Beispiel, soweit ich weiß, auch nicht bei den Nominierten irgendwie auftauchen werden, obwohl das teilweise auch fantastische Spiele sind. Aber ich denke jetzt tatsächlich auch an RoboQuest Arena, wo man weiß, okay, das ist nur ein, ich sag mal, erstmal nur als Kickstarter gestartet gewesen mit deutscher Lokalisierung oder deutscher Übersetzung und hatte dann einen kleinen Einstieg in den deutschen Markt, hat aber kaum jemand mitbekommen. Da weiß ich nicht, hat von so einem Spiel die Jury überhaupt ein Rezensionsexemplar bekommen?
Ja. Nee, die haben ja keinen deutschen Vertrieb.
Ja, und aber das ist doch aber auch schade, oder nicht? Wenn du es doch kaufen kannst.
Dann musst du als Verlag halt da hingehen und sagen, ey, ich muss das halt in diesen deutschen Markt irgendwie platzieren können. Ich hab's jetzt, ich weiß nicht, RoboQuest Arena, ihr seid ja schuld, dass ich mir das ja gekauft habe.
Und du fandst es cool, ne?
Ja, ich find's super.
Ja. Nochmal an dieser Stelle.
Also richtig gemacht.
Nee, alles gut, trifft gerade voll unser Geschmack. Also das ist alles super. Aber das ist ja Wise Wizard Games. Klar, es gibt da die lokalisierte Version. Ich habe die irgendwie bei Fantasy Welt, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, aber du kannst das jetzt nicht es wieder
und so, ja.
Nicht im breiten Markt kaufen. So, du kannst ja, da gibt es ja wieder dieses Kriterium der Jury, diese Kriterien der Webseite stehen ja auf der Webseite. Das Spiel muss im breiten Markt in Deutschland verfügbar sein.
Ja.
Und um halt wieder dieses, ich mag dieses Wort selber nicht, Kulturgutspiel vorwärts zu bringen. Ne? Also du kannst ja nicht erwarten, dass jemand dann irgendwie in irgendeinen Online-Shop geht. Ja, heute ist vielleicht schon was anderes, aber da kommen wir halt auch wieder in diese Diskussion, die wir halt mit Heat letztes Jahr ja schon genauso hatten.
Ja.
So, ne? Also,
aber
es gibt da halt diese Regeln, the Regels are the Regels, ne? Also
was ich mich immer frage, aber müsste man dann nicht irgendwie eine andere Lösung für diese strikte Zeit haben?
Genau.
Also dass man
das
dann
ist das andere
also
Ding,
die Frage ist ja, wäre es nicht sympathisch, wenn es einen kleinen Verlag gibt oder so ein kleines, also kleines Spiel ist es ja nicht, aber eine große Box.
Eine kleine Lokalisierung.
In dem Fall, wo du jetzt jemanden hast, der aus dem Nichts kommt zum falschen Zeitpunkt und der hat jetzt keine Chance, den Preis zu gewinnen, so ungefähr, weil dumm gelaufen. Hätte ich jetzt gedacht, das wäre doch vielleicht irgendwie Optimierungspotenzial für die Zukunft, um da noch irgendwas anzupassen.
Ja, sicherlich. Also glaube ich auch, dass man da Stellschrauben hat, an denen man vielleicht arbeiten könnte. Ich meine, an Ende der 70er sah die Einzelhandelslandschaft anders aus, wie sie 2024 aussieht. Ne, also
ja, aber wenn das Spiel so gut wäre oder ist, wie er sagt, dann müsste es ja beim DSP ganz oben stehen, weil da ist ja keine Jury. Das sind ja die Spieler, die das bewerten. Die kaufen sich das dann alle bei den Online-Plattformen.
Nein, das ist doch zu geek.
DSP ist ja andere Zielgruppe wieder, ne? Also es ist ja auch eher.
Ja, aber bei irgendeinem anderen Preis müsste es ja dann auftauchen.
Nee, weil das Problem ist ja, wenn du ein Spiel hast, was fantastisch ist, aber was kaum jemand kennt, ja, dann hat das nicht den Buzz. Ne? Gehen wir jetzt mal davon aus, ein Spiel wird bei Pegasus vertrieben. Dann hat das ja schon von vornherein andere Chancen, bei den Spielern anzukommen, als ein Spiel, was im Eigenverlag ist. Das ist ja logisch. Das ist ja wie, wenn du, sag ich mal, entweder du veröffentlichst ein Video bei der Tagesschau oder du stellst auf deinen YouTube-Kanal hoch. Das ist eine andere Liga. So.
Ja, aber dann musst du halt in diese andere Liga ja auch aufsteigen. Wenn du so überzeugt bist von dem Spiel, dann musst du es nicht Eigenvertrieb machen, sondern musst halt einfach sagen,
es hat aber auch Überzeugungs-
bei Pegasus.
Ja. Tut mir leid, aber es hat Überzeugungs. Also ich nenne jetzt mal Mindbug, was übrigens witzigerweise ja nominiert war.
Ja, weil es von Skellig aber aufgegriffen wurde letztes Jahr noch. Skellig Games vertreibt Mindbug.
Nee. Also wir hatten den Marvin Hegen
auf
ja
die,
hier
zu Gast. Ja, aber geh doch mal auf die Seite von Skellig Games.
Okay.
Nee. Die haben ja die haben eine Box-Version rausgebracht.
Ja, das kann sein, dass die verkaufen, aber das geht immer noch über den Vertrieb von denen. Ich finde es hier nicht tatsächlich so.
aber die hatten das letztes Jahr, deswegen
nee, war nee, das, nee, halt das der ist, ja so, ich sehe es hier, ja, aber das ist tatsächlich die Box von Nerdlab Games. Das ist nur der Versand. Die verkaufen
ja, sie haben halt einen Vertrieb dafür gefunden.
Genau.
Und dadurch ist es dann halt gelistet worden bei den
ja, der Vertrieb ist ja auch überall vorhanden. Die waren ja auch in den Läden, ne? Nur was ich meine, das ist ein Eigenverlag. So, das kann funktionieren. Auch mit kleinerer Auflage und was weiß ich. Das kann funktionieren. Du kannst auch Leute haben, die aus Überzeugung sagen, ich möchte das im Eigenvertrieb machen. Wie eben Marvin Hinn von Mindbug. Ja.
Ja, wie hieß das früher? Was war Spiel direkt? Mhm. Dieser genau. Kleinst.
Der halt Verlage. Diese Verlage sammelt, ja, genau.
Genau, um dann den Vertrieb zu organisieren. Also da gibt es ja Möglichkeiten, auch als Eigenverlag irgendwie oder als Ein-Mann-Verlag das Ding in die Breite tragen zu können. Ja, man muss es dann entsprechend wollen. Und ich darf mich natürlich auch nicht beschweren, wenn ich nicht gesehen werde, ich nicht, aber dann hoffe, dass mein Ein-Mann-Verlag das alleine schafft. Das schafft der halt nicht. Da muss ich was ändern an der Sache.
Also,
sonst habe ich gegen die Masse keine Chance.
Unabhängig davon reden wir nur von Vermarktung. Ne? Wir reden nicht von der Qualität eines Spiels. Und ich sage mal, ein Spiel, genau. Für mich ist ein Spielepreis, sollte diejenigen auszeichnen, die herausragende Spiele sind. Und das ist für mich ein kleiner Kritikpunkt. Ich weiß, also ich finde den auch selber jetzt nicht so sehr valide, dass ich sagen würde, okay, das ist die Kritik am Spiel des Jahrespreis, sondern es ist einfach etwas, was man schon auch irgendwie erwähnen muss. Das ist so
ein. Ja, aber du musst ja irgendwo eine Grenze ziehen. Ne, sonst fängst du halt an, so jetzt machen wir die Self-Publish-Dinger. Ah, bei Print and Play gibt's ja auch coole Sachen.
Ja, wenn da, ne, aber ganz auch ehrlich, wenn gesagt, da ein Spiel dabei ist, was besser ist als alle anderen, warum nicht? Ganz ehrlich.
Ja, aber dann muss es bei einem Verlag irgendwo vorgestellt werden und der muss dann davon überzeugung sein, dass es verlegt wird.
Meinetwegen, aber warum muss die Spiel des Jahres Jury es kostenlos vorgelegt bekommen? So.
Ach so, bei dem Punkt sind wir
wieder. Ja, muss ich jetzt zurück, weil bei dem anderen habe ich jetzt keine Chance.
Schon das Problem, ansonsten kriegst du auch, glaube ich, gar nicht, also irgendeinen Filter musst du anwenden, ansonsten die Masse erschlägt dich ja ansonsten einfach.
Aber sie filtern ja gewollt, wie viel Prozent raus? 0,001%? Den Schwerkraftverlag filtern sie raus. Das ist es doch. Also ja, vielleicht ein paar andere, ja, okay. Aber das ist doch...
Zu Recht.
Nee. Nee, ich sag nee. Ganz ehrlich, also gerade beim Schwerkraftverlag, wenn wir uns die letzten Jahre anschauen.
Nein, also vielleicht, ja, du musst das, glaube ich, umreden in der Argumentation. Ich glaube, dass du sagst, also wäre es nicht klüger eventuell für die Jury auch, also tun sie sich damit vielleicht nicht wirklich auch einen Gefallen, wenn sie das auch annehmen würden. Das ist ja einfach sagen, ja komm, okay, wenn da gute Spiele sind, dann besorgen wir uns die schon irgendwie selber und schließen die deshalb jetzt eben nicht aus. Also wäre das aus Sicht der ihr habt alle recht in Form von, ja, wenn ich will, komme ich da auch rein. Und ist auch wahrscheinlich auch einfach dumm vom Schwerkraftverlag, es nicht zu tun. Aber
das ist das Prinzip.
Die Frage bei so einem Spiel wie Robot Quest Arena ist einfach so, ey, das wäre doch auch was. Also ich könnte mir das so schön vorstellen, halt einfach im Kennerspiel. Preis des Jahres. Und das haben jetzt schaden in Anführungsstrichen, ja, jetzt also wirklich schaden sie sich selber damit, dass sie solche Sachen dann eben ausschließen, wo ich dachte, ja, dann seid da flexibel genug, dass da irgendwie noch eine Ausnahmeregelung gibt, dass ihr die On Demand eventuell mit hineinnehmt.
Ja, oder für den nächsten Jahrgang, wenn du jetzt ein Spiel hast, wie Robot
oder für den nächsten Jahrgang, genau.
Du merkst, okay, der Bass wird immer größer, das Spiel wird richtig groß.
Ja.
Aber dann hast du es ja schon letztes
Jahr. In dem Moment, wo es dann wirklich im Markt verfügbar ist, ja auch ähnlich auch ein Heat, ne? Genau. Wo du sagst, okay, das ist mittlerweile jetzt ja, ne, und dann verfügbar, wo du sagst, das ist eigentlich auch ein schönes, ob es jetzt siegt oder nicht, aber eine schöne Nominierung für ein Kennerspiel. Und dann denke ich halt immer, dass man tut sich da dann selber keinen Gefallen
mehr. Ja. Naja, bei Heat sind wir uns ja einig, dass Asmodee es einfach verkackt hat.
Also da verstehe ich auch nicht, dass es Asmodee, ne? Also wir reden hier von Asmodee. Ja. Und nicht.
Wir können ja mal erzählen, wie unser Kontakt zu Heat war.
Ja.
Wir hatten, weiß nicht, als Heat dann damals rauskam, war der Arno sofort heiß drauf.
Ich habe es mir gekauft auf Englisch, obwohl ich keine englischen Spiele kaufe. Ne? Also
jetzt kommt
es gab ja dann die deutsche Anleitung. Ich habe das dann in letztes Jahr in Essen
direkt gekauft. So, dann war ja noch Asmodee Presse-Event und René kann weiter.
Das war vorletztes Jahr im Essen, nicht im letzten Jahr.
Genau, vorletztes Jahr. Ja,
vorletztes Jahr, stimmt.
Und dann saßen wir da mit dem Pressesprecher von Asmodee und haben ihn gefragt, warum denn Heat nicht auf Deutsch rauskommt. Vor allem, wenn die Anleitung doch da ist, ne, es ist alles da.
Ja.
Ja, nee, Rennspiele laufen im deutschen Markt nicht. War die Aussage, war die Entscheidung zu sagen, nee, wir machen das nicht komplett lokalisiert auf Deutsch, weil Rennspiele verkaufen sich nicht. Ein Jahr später, mit demselben Pressemenschen haben wir dann da gesessen, gesagt, ja, scheiße, haben wir uns verzockt.
Der ja dann für die Spiele jetzt arbeitet. Also
ich habe übrigens, ja, ich bestätige also, übrigens diese Aussage, auch das habe ich unabhängig von euch auch von einer anderen Stelle gehört. Dass genau das und die Begründung war. Tatsächlich, was für eine lächerliche Scheiße.
Bei dieser Presseveranstaltung wurde Heat auch nur hingestellt, weil Days of One, um halt Days of Wonder einen kleinen Gefallen zu tun. Also es war wirklich
absurd.
Ja, aber das war halt eine Verlagsentscheidung und die haben sich da einfach verkalkuliert.
Ja, vielleicht hätte es ja auch sein können, hätte ja auch wirklich sein können. So, das Downforce.
Ist aber auch ein grauenvolles Spiel, also sorry.
Nein, der Downforce ist ein super Spiel, das hat halt auch im deutschen Markt absolut nicht funktioniert.
Ist das nicht dieses,
das ist doch,
wo du die ganze Zeit nur würfeln musst, ne?
Nein, das ist Formula D.
Ah ja, sorry, dann habe ich die beiden verwechselt, ich nehme alles zurück.
Bei Downforce,
steigerst
du dir erstmal alles. Irgendwie, eine Farbe und dann musst du halt mit Karten alle Autos immer vorwärts bewegen und musst halt irgendwann wetten, wer halt erster wird.
Ja, das klingt witzig. Also wieso kenne ich das nicht?
Das ist geil.
Also ne, Formula D, wirklich rate ich vehement von ab.
Nein, also Downforce, ganz großartig. Ja. Ich weiß nicht, wie da die kann ich wirklich empfehlen. Schaut euch das vielleicht mal an. Ist halt so ein Wett. Also du kannst doch wirklich das sehr gemein spielen. Das kannst du halt so spielen, dass du ziehst dann deine Autos oder halt, du ziehst halt alle Autos immer von allen Spielern. Aber du kannst es auch so machen, dass du halt die anderen Spieler vielleicht so ein bisschen einklemmst, dass sie sich dann nicht mehr bewegen können und solche Sachen, die ja irgendwie
klingt bastelt.
Gut. Das ist auch ein Remake, das ist auch von Restoration Games. Wie hieß denn
eigentlich
das?
Auch was von irgendwie von Thomas, ne? Wetten und so? Und beziehungsweise
Top Race hieß das mal. Das ist auch schon uralt eigentlich, die alte Version. Aber Downforce gab es halt vor, weiß ich, 5 Jahren bei Hoch. Das hat wirklich nicht funktioniert. Und
was hat nicht funktioniert?
Nee, also im deutschen Markt nicht. Und die Erweiterung kam dann auch nicht mehr auf Deutsch. Ich habe dann sogar die erste Erweiterung noch irgendwie selber übersetzt, irgendwie die Karten und so selber noch gebastelt. Interessant. Und
ja gut, kann man nichts machen. Ja, aber ich finde, das gut, da haben dann aber Verlagsmenschen vielleicht auch einfach nicht so die klügsten Entscheidungen getroffen. Ne? Aber wir reden hier von einem riesen Verlag. Wenn du jetzt Verlage hast, die vielleicht auch nicht das größte Budget haben, gut, ein Rezi-Exemplar, glaube ich, kann jeder rausschicken irgendwie. Aber das musst du eben auch auf dem Schirm haben.
Ne? Entschuldigung, ich muss gerade lachen, mein großer Verlag. Naja, egal.
Ich weiß, Arne, ich weiß. Ja, keine Ahnung. Aber das muss man, finde ich, noch dazu erwähnen, weil ich glaube, viele wissen gar nicht, warum manche Verlage überhaupt gar nicht vertreten sind. Ne? Und viele wissen auch zum Beispiel nicht, warum, ich sag mal, in der gesamten Influencer-Welt, die es im Brettspiel gibt, wenig über Schwerkraftspiele gesprochen wird. Das mag zwar einerseits...
Also ich muss jetzt mal einmal kurz dazwischen gehen, weil du magst Schwerkraft anscheinend.
Ja, ich bin hier der Verfechter davon, dass das eine Firmenstrategie ist, die ich für zumindest prinzipientreu halte, ja.
Ich halte sie eher für sehr äußerst fragwürdig.
Ja.
Wenn im Jahre 2024 ein Online-Shop immer noch Vorkasse haben möchte, tut mir unendlich leid. Tolle Spiele, ganz, ganz klar. Aber das geht nicht.
Auch eine gute Außenkommunikation.
Okay, jetzt haben wir genug. Ihr habt euch mit dem Verlag angelegt. Wir waren es nicht. Wir wollen es nochmal betonen. Nudelduft und Spielespaß steht nicht hinter
diesen. Nein, das ist die Aussage der Bretterwisser.
50% davon. Ich unterschreibe das, was René sagt. Ich
das ist halt die Aussage der Bretterwisser gerne. Ich stehe dazu.
Zum Glück gibt es die Spiele auch schon in anderen Shops mittlerweile. Ne? Aber in ausgewählten anderen Shops kriegt man die auch.
Ja. Egal. Jetzt bin ich raus.
René wollte Schwerkraft noch verteidigen. Nee, wie war das? Nee, anders.
Ja, genau.
Ich finde es nur schade, also ich finde es trotzdem schade, dass ich sag mal, gute Spiele, die es ja auch auf Englisch gibt, als gut, ja, trotzdem wenig.
Und deutlich günstiger dann.
Ja, wenig Erwähnung finden. Ja, also beispielsweise einen Search for Planet X, ja, eins der besten oder das beste Deduktionsspiel, muss man hier sagen. Oder auch die ganzen Sam Phillips-Spiele, ne, die Westfrankreich-Reihe, Südtigris-Reihe. Das sind Spiele, die man zwar jetzt auf dem Schirm hat, aber es gibt andere, die sind auch herausragend und die hat man nicht mehr auf dem Schirm, weil eben auch in der gesamten Bubble darüber wenig gesprochen wird, weil eben die Leute es nicht gratis kriegen. Und das muss man auch mal bemängeln. Ja, das finde ich auch schwierig. Dass man eben immer nur das testet, was einem zugeschickt wird. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, macht Asmodee natürlich einen hervorragenden Job, weil wenn Asmodee ein neues Spiel rausbringt, dann wirst du auf deiner Startseite voll gespammt. Mit jeglichen.
Oh, naja, na, es kommt aber drauf an, mit wem du, mit welchem Influencer, mit welchem Podcast oder sonst du gerade sprichst. Wer was zugeschickt bekommt, ist bei Asmodee nicht mehr so einfach, wie es mal war.
Das, ja, die haben Schulden.
Das jetzt. Mag sein, aber trotzdem ist es so, dass wenn man eine breite Masse abonniert hat, nicht verpassen wird, wenn ein neues Asmodee-Spiel rauskommt. Während bei anderen Verlagen das vielleicht doch mal vorkommen kann. Sagen wir es mal so. Naja, aber jetzt sind wir abgeschwiffen, glaube ich. Jetzt,
ich wollte gerade sagen, das ist jetzt aber weit weg von Spielepreisen.
Ja, aber bei Asmodee, interessant, das stimmt, war mir gar nicht mehr so bewusst, dass das ja Asmodee war, obwohl die es verhauen haben.
Wir machen noch eine Sonderfolge zum Schwerkraftverlag. Das
hört sich doch gut an. Mit Carsten dann bitte.
Oh, da kommen wir dann wieder dazu.
Der heiße Stuhl. Ja, genau. Gibt's denn?
Naja, aber ich habe mal eine Frage an euch. Wofür nutzt ihr diese Preise?
Mhm, gute Frage.
Einfach nur, um euch zu freuen. Juhu, mein Spiel ist es geworden oder meins nicht? Oder wozu dienen euch diese Preise?
Ich würde sagen, mittlerweile ja. Also mittlerweile würde ich nicht sagen, dass mich da irgendein Spiel überrascht oder ich sage, oh krass, habe ich im Jahrgang nicht mitbekommen, würde ich mir mal angucken, wie es vielleicht dann bei den Golden Geek Awards mal der Fall sein wird, sondern das ist eher so ein, auch schön. Das Spiel, was mir auch gefällt, kriegt jetzt einen Preis und noch viel. Und das muss man einfach sagen, ich freue mich dann eher darüber, dass viel, viel mehr Leute in den Genuss dieses Spiels kommen. So, weil ich möchte oder meine Intention ist als Spieler, Leuten coole Spiele auch zu zeigen oder zu sagen, ey, Brettspielen kann so ein schönes Hobby sein. Schaut euch doch mal diese coolen Spiele an. Und wenn dann ein Spiel gewinnt, was dann wirklich eine hundertfache Marge hat, dann freue ich mich da erstmal drüber. Ne? Auch weil es auch international vielleicht dann nochmal andere Bedeutung findet. Oder ja, weil Leute es kennen, die vielleicht nicht spielen. Ne? Gerade bei Dorfromantik war ich total happy, weil ich das als Spielkonzept total super fand. Ne? Mit diesem, mit dem nach und nach Freischalten. Der Arne schüttelt schon wieder den Kopf, aber das ist ja okay. Ja?
Ach, René, wir brauchen auch eine Kamera, glaube ich, demnächst.
Nee, besser nicht.
Tatsächlich wurde heute oder vor kurzem eine Nachfolge angekündigt wieder zu Dorfromantik. Dorfromantik Sakura. Sieht gut aus. Duell habe ich ausgelassen. Ich glaube, das war auch gut so. Aber ja.
Nochmal zur Frage, wofür wir die Preise brauchen. Ne? Also das für mich tatsächlich, ich habe ja zum Beispiel deutlich weniger Zeit zum Spielen als der Simon. Ich brauche quasi so ein bisschen so eine Hilfe beim Auswahlmechanismus, worauf will ich mich konzentrieren, was zu spielen. Und da hat mir zumindest auch in den Anfängen der Preis geholfen und vor allem auch der Spiel des Jahrespreises. Und der hilft mir tatsächlich auch heute noch, weil das mein persönliches Interesse ist eher auf Expertenspiele, ne, also eher komplexere Sachen. Und dann gerade für so Familienspiele hilft mir das nochmal ungemein. Da gibt es auch ein, zwei YouTuber, die ich dann quasi verfolge, um einfach dann zu wissen, okay, was lohnt es sich eventuell anzuschauen. Ne? Auch ein Trio ist darüber dann eher so auf meinem Radar erschienen, durch den Astor, dass ich dachte, okay, mal schauen, so ein einfaches Kartenspiel, super gerne. Da hilft das generell auch und vielleicht auch weggehen von Preisen, auch tatsächlich auch irgendwelche Influencer, Content Creator, wie immer man will, die sagen, ey, das hier ist ein super Spiel, hilft mir persönlich aufgrund des Zeitmangels einfach dann oft nochmal zu sagen, ja, okay, da kann ich mich drauf fokussieren.
Also sind für dich die Jury auch nur eine Form von der Influencer?
Ja, also genau, es sind für mich eine größere, die machen das natürlich deutlich professioneller,
ja, und wahrscheinlich, organisierter. Ja.
sagen wir mal, eine Influencer, die das, die aber auch eine lange Expertise mit den Spielen haben, die Spiele wirklich exzessiv spielen. Ne? Das ist ja, so werben sie immer. Ich wüsste mal gern, wie viele Partien haben sie wirklich gespielt. Ne? Das würde mich jetzt mal wirklich auch interessieren, wie viele Partien hat auf den Wegen von Darwin bei Ihnen jetzt gehalten? Waren das jetzt 10 Partien? Waren das jetzt 100 Partien? Waren das jetzt 1000 Partien? Das würde mich schon interessieren. Ich finde, da könnte so ein bisschen, nein, Transparenz ist da auch, glaube ich, an der Stelle Quatsch. Ich glaube, das muss man nicht mal. Mich würde es einfach nur interessieren. So. Ja.
Genau, aber sie sind halt auch eine Form von, ich beeinflusse oder gebe Ratschläge an die Leute. Stefan hat ja auch vorhin gesagt, irgendwie, ey, du hörst uns seit, weiß ich nicht, 7, 8 Jahren. Das heißt, du hast ein Gespür, was für Spiele ich mag, genau, was für Spiele René mag, was für Spiele Sonja mag. Und du relatest, also du kannst dich, ne, einordnen, wie ich zu jeder Person stehe. Und wenn ich sage, irgendwie, jetzt will ich nicht schon wieder auf Living Forest rumhauen. Kooperatives Spiel X ist doof und du magst auch keine kooperativen Spiele, denn ja, das sind Spiele, das ja, ist auch noch. Genau. Naja, egal. Aber,
bisschen Hate muss sein.
Ja. Deswegen, also so diese, du musst wissen, wo du stehst, um irgendwie was daraus zu ziehen. Und wenn du halt gar nichts irgendwie, ne, du stehst nicht in der Brettspiel-YouTube-Welt, dann hilft dir wieder dieser Spiel des Jahrespreis. Mhm. Sind wir wieder bei diesen Leitplanken und bei dieser Führung und, ne, also.
Ich glaube, dass die Brettspiel-Bubble auch mittlerweile auch im deutschen Bereich, ja, ihr habt es ja mitgemacht seit 2013, so stark gewachsen ist, dass man einfach zu jedem Sub-Thema irgendwie auch seine Leute findet, die einem was da schön zu sagen. Ne? Also Thomas hat seine eigenen Quellen, ich habe meine eigenen Quellen, der Stefan hat seine eigenen Quellen und ihr sicherlich auch. Die gehen dann wahrscheinlich auch dann wieder bei mir zumindest auch in den internationalen Bereich, bei Thomas auch, Stefan ist eher im nationalen Bereich. Aber ich glaube, dass wenn man so informiert ist, wie wir es sind, wir natürlich nicht die Zielgruppe dieses Preises sind.
So. Als wir angefangen haben, gab es 2 andere deutsche Brettspiel-Podcasts. Mhm. Oder, René? Waren es 2? Ich glaube, ne?
Nochmal 1,5.
1,5 und es waren schon wieder welche eingegangen. Also es war da halt nichts, als wir da halt, oder weniger.
Klingt, sagen wir es mal so. Als wäre so Großeltern, die gerade ihren Enkeln erzählen, früher hatten wir nichts.
Naja, so ist es aber
weniger als nichts.
So ist es aber auch wirklich gewesen. So, ne? Erstmal die Tools waren gar nicht da und es war halt alles was anderes. Wir, René und ich hatten irgendwann mal die Idee, ey, lass uns mal so einen Adventskalender machen. Ich weiß gar nicht, irgendwann haben wir so gesagt, scheiße, wir kriegen keine 24 irgendwie zusammen. So, jetzt wäre das kein Problem wahrscheinlich. Ja. Jetzt haben wir aber keine Lust mehr.
Ja, jetzt ist auch Juli.
Naja,
aber der erste Brettspiel-Adventskalender im Juli wäre halt auch mal was.
Naja, aber du müsstest jetzt mit den Planungen schon wieder starten. Ich habe heute darüber nachgedacht, aber habe gedacht, nee, lass mal.
Ich finde nur, dass das Schöne oder das, was den Spiel des Jahres-Spiel dann doch ausmacht, ist, glaube ich, diese Diversität, die sie, glaube ich, auch innerhalb der Jury haben, dass eben auch mehrere Leute die Spiele testen und dass sie sich zusammen besprechen. Dass es eben wirklich ein Preis ist, wie man es auch aus anderen Branchen wie Filme, Serien und so weiter kennt. Und ich finde das schon sehr wichtig. Und auch wenn ich nicht alle Entscheidungen nachvollziehen kann, so ist das für mich trotzdem kein klassischer Influencer. Wenn wir hier über ein Spiel erzählen und du kaufst dir nachher RoboQuest Arena, ist das trotzdem eine andere Qualität, als es die Spiel des Jahres Jury macht. Das ist ja wohl
ja, sowas bei, von klar. Bei der Jury, hier Academy of Motion Film and Arts sind, glaube ich, 800 Leute oder sowas da drinne. Und da gibt es genauso diese gleichen Diskussionen.
Ja, jedes Mal bei den Oscars. Ich liebe Filme und natürlich jedes Mal.
Also das ist ja genau das Gleiche. Ne? Also,
aber deshalb mögen wir doch die Preise auch irgendwie alle so. Außer Thomas, der mag sie nicht. Wir mögen, also ich mag das auch, mich da ein bisschen drüber zu ärgern. So, das ist auch so ein bisschen das, was nochmal ein bisschen Würze reinbringt. Und jetzt fieber ich trotzdem mit. Aha, wird es jetzt Sky Team oder wird es doch leider die Gilde der fahrenden Händler, was ich nicht nachvollziehen könnte. Aber
Wärt ihr mal gerne bei dieser Veranstaltung?
Bei der Veranstaltung nicht. Ich würde gerne mal wissen, wie die diskutieren. Das fände ich viel interessanter. Ja,
das möchte ja jeder, ja, glaube ich.
Ja, aber bei der Veranstaltung aber das, war, weiß ich
nicht. Da kommst du nur, das kriegst du nur mit, wenn du da,
wenn du dabei bist. Ja.
Ist. Aber das ist schon, also René war ja, glaube ich, einmal mit, ne? Oder warst du
zweimal? Ach, du warst schon da.
Ich glaube, ich war zweimal,
ja, da. Und?
Genau, und also das ist schon so eine ganz, also das, ich überlege gerade, René, wo wir da waren. Das war noch am Kudamm. Stimmt, das war da, wo dieses teure Parkticket war.
Genau.
Ja, ja. Ja, ja, ja.
Das sind die guten Erinnerungen an einen Trip.
Nee, aber ich erzähle mal kurz diese Geschichte, weil die so absurd ist. Wir hatten irgendwie geparkt, das war irgendwie ein Hotel noch am Kudamm in Berlin. Und wann sind wir da reingefahren? Morgens um 10 und sind nachmittags um 3 irgendwie rausgefahren. Ich dachte, ach, gehst du mal schnell irgendwie bezahlen? Und plötzlich stand da irgendwie 28 Euro auf dem Park.
Hey, das ist ja gar nichts.
Im Hotel. Und ich dachte so, doch, das fand ich viel Geld. Und ich war schockiert, als ich Reihe wieder
mal ich war. Ich war letztens in Köln, da habe ich für 4 Stunden 26 Euro bezahlt.
Ja, ja, wahrscheinlich war.
Ja, also da ist der Kudamm hier noch günstig.
Ja.
Schnäppchen.
Auf jeden Fall ist das halt trotzdem, diese Veranstaltung ist ja trotzdem so, du hast da so eine gewisse Spannung, die da wirklich in der Luft
liegt. Und es sind, ne, ja auch, also die Vertreter dabei, ne?
Verlagsvertreter, ja, du hast die Autoren, die da irgendwie rumhüpfen, dann hast du mittlerweile halt mehr Influencer, die da auch unterwegs sind und ja, und sind wir wieder beim Thema, es geht halt auch um viel Geld. Also ich habe, ja, ich glaube, das war bei Colt Express, wenn ich mich nicht irre, als die gewonnen haben, da hat dann wirklich die Carol Rupp damals, hat dann das Handy angeworfen und hat halt gesagt, so, ihr könnt jetzt loslegen, ne? Hat halt ihre Druckerei angerufen und hat gesagt, so, jetzt geht's los. Ne?
Auch ein gutes Spiel, muss man sagen.
Ja, auch ein gutes Spiel.
Also ich, gerade wenn ich mir auch die letzten 10 Jahre anschaue von den Spielen, die ich gespielt habe, gibt es wenig Entscheidungen, wo ich sage, die waren komplett falsch und da würde ich tatsächlich nur mit Mikro Makro gehen. Das wäre mein einziger. Tatsächlich.
So ein Quatsch.
Doch.
Das ist ein gutes Wort. Ja,
Macht mal eine Folge mit dem Johannes, das ist ein ganz netter Typ.
Von der Spezialstudie oder was?
Nee, Johannes Sicht, dem Autor von Mikro Makro.
Oh nein, der arme Kerl. Nee, das kann ich nicht. Das bricht mir mein Herz, Mann. Das ist bestimmt ein netter Kerl. Das ist auch ein Spiel. Also ein Spiel nicht, aber es ist ein Objekt, das tut, was es möchte und das macht es gut. Aber für mich ist es kein Spiel. Und für mich ist es eigentlich, ja, auch eher ein Solo-Ding. Also selbst zu zweit
mit
Downtime.
Ja, aber ist das Dorfromantik nicht auch?
Nein, also, nein, nein.
Ja, ja. Aber
super Familienspiel, ne? Also das sei nur gesagt, Mikro Makro, hier ganz großer Erfolg.
Familienspiel, klar, nackte Frauen im, ja, Fenster und alles, klar, super Familienspiel. Du bist ein toller Vater.
René und auf jeden Fall, wir beim Bretterwissern, wir haben uns für den Johannes total gefreut, weil wir hatten ihn damals irgendwie, als er mit La Cosa Nostra irgendwie so sein erstes Kickstarter, nee, es war gar kein Kickstarter, glaubst
du. Das war noch Indiegogo, ne?
Indiegogo, glaube ich, also da hatten wir ihn kurz nach der Sendung, kurz nach seiner Crowdfunding-Kampagne mal dann in der Sendung und La Cosa Nostra ist ja schon ein bisschen was anderes wie Mikro Makro. Ich weiß nicht, ob ihr das,
ja,
kennt.
Ja, leider. Sorry, Johannes, wenn du das hörst. Ich glaube, wir haben einfach unterschiedliche Geschmäcker, auch das.
Vielleicht solltet ihr ihn doch nicht einladen lassen.
Nee, also La Cosa Nostra fand ich tatsächlich noch schlimmer. Das ging auch, glaube ich, 3 oder 4 Stunden bei uns. Das war, nee.
Ihr habt zu viel geredet.
Nee.
Nein, aber das ist ein sehr netter Typ und hat mich sehr gefreut, dass das Mikro Makro. Ich meine, ich habe es auch gespielt. Nach dem ersten Spiel war dann auch gut. Also
nach dem ersten Fall?
Nein, nicht Fall. Also nach dem ersten Box war dann auch gut und dann.
Also Stefan, du bist einfach immer noch Fan. Vielleicht musst du eine Folge mit Johannes machen.
Ich mache eine Folge mit dem armen Johannes alleine.
Und frag mal, was der blaue Elefant macht. Aber egal. Kleiner Insider.
Nee, also ich glaube, dass die Jury rundherum, wenn man es jetzt objektiv betrachtet, glaube ich, auch einen tollen Job gemacht hat. Auch eine wirklich viel Diversität auch ins Hobby nochmal reingebracht hat für Leute, die noch nicht so drin sind. Auch Challengers, ne? Glaube ich, waren wir uns alle letztes Jahr auch einig, Stefan, ne? Das war, glaube ich, das war auch so ein easy Pick für uns alle. Dass wir gesagt haben, das muss aber es das, werden. Ne?
Das ist ja aber auch so ein Spiel, was total polarisiert. Ne? Ja.
Findest du?
Also
ich habe noch keine schlechte
Runde gehabt. Da haben sich auch viele Leute haben auch gesagt, weiß nicht so
genau. Ja, aber ich hatte noch keine schlechte Runde.
Das ist kein Spiel.
Ich habe das Spiel 17 oder 18 Mal gespielt.
Ja, du redest jetzt aus deiner persönlichen Sicht, aber das Spiel selber hat schon sehr stark polarisiert mit der Wahl.
Ich hatte mal eine ganz schreckliche Runde in dem Spiel, wo wirklich eine Mitspielerin, also es war beim öffentlichen Spieleabend, wo wirklich eine Mitspielerin, ich glaube, wir haben zu sechs gespielt, eine Mitspielerin hat dauernd verloren und sie hat dann irgendwann gesagt, was soll ich denn machen? Die hat wirklich rumgeschrien.
Ja.
Also hat jedes Partie verloren, hat dieses Scheißspiel, also wenn du wirklich jede Runde verlierst und du nicht...
Habe ich noch nie erlebt.
...checkst... Also, wie gesagt, ich habe das erlebt, das war sehr unangenehm für alle Beteiligten, auch noch die da drumherum saßen. Wo ich gedacht habe, so, ich glaube, das bringe ich erstmal nicht wieder mit, das Spiel. Das kann halt passieren, aber es ist halt, ja, halt auch ein besonderes Spiel. Und, aber trotzdem ist, wie gesagt, es polarisiert trotzdem in dieser Brettspielwelt. Ihr findet es jetzt halt mal gut. Ich weiß gar nicht, wie René, der meinte, glaube ich, ich weiß gar nicht wieder. Doch, wir hatten es gespielt mal zusammen, ne?
Mhm.
Ich glaube, du fandest okay, ne?
Ja.
Die Grafik ist halt ein bisschen...
Ja. Und das ist halt ein Event-Charakter, ne? Das geht halt auch so ein bisschen weg von wirklich so ein richtiges Spiel sein. Und das hat halt eher das Erlebnis an sich mit allen zusammen, ist, glaube ich, das Interessante. Ich kann ja wirklich übrigens auch nochmal die Erweiterung, also die ist ja Standalone Beach Cup empfehlen. Also die, da wurden gefühlt auch nochmal so ein paar Spielmechaniken verbessert. Ich glaube, es ist nochmal interessanter, sein Deck zu bauen. Wenn jemand das noch nicht hat, würde ich da, glaube ich, direkt zugreifen.
Ja, dann lieber zur zweiten Version, glaube ich auch. Ja. Ja. Ja, oder halt auf dem Gebrauchtmarkt. Mache ich immer schön Werbung für. Ne?
Hast du irgendwelche Aktien bei Kleinanzeigen?
Nee, ach, hör mal, so, doch nicht, ne? Über Kleinanzeigen. Das macht man schön über Discord und sowas. Ne?
Das macht man das?
Ja, macht man. Okay. Macht man. Der Stefan weiß das nicht, weil der Stefan verkauft keine Spiele. Er versucht es immer und dann...
Ich kaufe immer auf Kleinanzeigen.
Ja, gut.
René verkauft auch keine Spiele. Das muss ich immer machen.
Genau, ich lasse verkaufen.
Aber abschließend vielleicht nochmal zu dem Thema Preise. Wie würdet ihr den Stellenwert von diesen Preisen für euer Hobby bewerten? Also bei mir wäre es tatsächlich mittlerweile, ich bin auch bei Stefan, so am Anfang hat man natürlich eher drauf geguckt. Mittlerweile würde ich sogar sagen, ne, das ist halt nett. So, ich freue mich dann, wenn ein Spiel gewinnt oder auch nicht, oder ärgere mich, wenn ein Spiel nicht gewinnt. Aber das hat für mich keine Relevanz, wie ich spiele oder was ich spiele. So, das hat null Einfluss darauf. Klar, wenn jetzt Captain Flip tatsächlich nominiert ist, muss ich ehrlich gestehen, habe ich auch doch nochmal Lust, irgendwie das zumindest mal auszuprobieren. Ne? Vielleicht so just for fun. Ich würde es mir jetzt nicht kaufen, aber wenn jemand das mitbringen würde, würde ich sagen, ja, komm, probiere ich mal mit aus. Aber ansonsten, also es ist sehr gering bei mir tatsächlich. Wie ist das bei euch?
Also ich habe Gilde der fahrenden Händler jetzt deswegen nochmal gekauft, weil ich das so
nochmal
gefühlt, und das ist für mich überhaupt gekauft, weil das ja gefühlt bei den meisten YouTubern und so durchging als okay. Also es war so gefühlt so die gemeinschaftliche Resonanz, ganz nett. Und da habe ich mir gedacht, okay, wenn die das schon nominieren, schaust du es dir mal an. Und mittlerweile bin ich schon extremst begeistert. Also
das war so etwas. Es steigt mit jeder Partie?
Es steigt momentan mit jeder Partie. Aha. Also ich kann übrigens auch wirklich empfehlen, wenn man das spielt, direkt relativ schnell auf die anderen Karten zu wechseln, weil die gefühlt nochmal mehr Abwechslung bringen. Mhm. Und finde es auch Game Design technisch einfach sehr gut gemacht. Das ist wirklich gut durchorchestriert. Und mal schauen, wie lange das hält. Ne? Also nach wie vor würde ich trotzdem sagen, dass da andere Spiele hätten stehen müssen. Aber für mich ist das jetzt ein Spiel, was ich so nicht entdeckt hätte ohne die Spiele des Jahresjury.
Also würdest du sagen,
und ein Spiel, was der Arne nicht spielen kann?
Nee, so. Das wegen den Händen.
Mit Pinzette, ja.
Wegen Händen oder was?
Hände.
Achso. Ja. Also das,
ja, da haben wir auch drüber gesprochen. Die Maps dürften gerne größer sein.
Genau, also spieltechnisch ist es halt geil, aber halt dieses Runterfummeln von diesen Klötzchen.
Finde ich auch ein bisschen unübersichtlich dadurch. Ne? Also die sind einfach überproportional groß für die Felder und so.
Habe ich jetzt das Gebiet zu oder nicht? Oder ich sehe es jetzt nicht so richtig. Oh, ich bin gegen den Spielplan geguckt, alles verschoben. Ja.
Scheiße. Ja. Also ich würde auch sagen, also bei dir würdest du sagen, es gibt schon Einflüsse, die sind aber jetzt nicht allzu hoch, ne? Es macht dir eher nochmal Lust, darauf andere Spiele auszuprobieren, Stefan, oder wie würdest du es bewerten?
Ja, genau, aber genauso wie es auch hier die Birne von Shut Up and Sit Down macht oder so, wo ich denke, wenn die das vergeben, schaue ich mir, werfe ich auch mal einen Blick drauf. Ne? Also da, das ist halt generell, versuche ich immer da so einen Blick auf den Markt in Anführungsstrichen zu haben. Ja. Und vielleicht Fun Fact, tatsächlich eines der besten Preise, die mich eigentlich nie gefehlt haben, würde ich sagen, ist der alte Hunter und Krohn Empfehlung, ja, als beide ja noch nicht gemeinschaftlich die Entscheidung, da haben sie auch natürlich viel verpasst, sowas wie Gloomhaven oder Rebellion, ne, war das, glaube ich. Aber gefühlt haben, dadurch, dass beide ja auch sehr konträre Persönlichkeiten waren, sind, hatte ich das Gefühl, dass wenn die sich einig waren, das war eigentlich immer eine ganz interessante Wahl. Aber das nur am Rande.
Echos sah ich nur. Fand ich damals richtig nice. Mittlerweile würde ich sagen, es ist schon ein bisschen gealtert, aber ohne den Wort wäre ich tatsächlich nicht auf Echos gekommen. Ne? John DeClaire übrigens, auch? Stefan. Ne? Okay. Ich sag's nur nochmal.
Echos, was war das nochmal? Das muss ich nochmal,
wenn ich jetzt... Dieses Ravensburger Hörspiel.
Ach so, nein, ja. Nein.
Nein, ach so. Nein, das ach du meinst Echos.
Ah, okay. Nicht Echos the First Continent.
Genau. Ach, du meinst, ja, das, ja, ach, du meinst Downtime, Downtime the Game.
Hä, bitte? Ja. Was ist denn jetzt los bei dir? Doch. Du ziehst ein Ding und das können doch alle benutzen. Wo ist denn das Downtime?
Ja, aber es ist, dann bin ich, ich habe jetzt hier, ich habe es glaube ich nur einmal gespielt oder so, ich fand es furchtbar, aber das ist auch schon wieder.
Es ist Bingo the Game, würde ich sagen.
Bingo the
aber
Game.
Aber mit ja, Strategie und schönen Aufmachungen auf dem Board. Die Erweiterung ist cool. Ich mag es immer noch sehr gerne. Aber das war einer der ersten Empfehlungen, die ich mir deshalb gekauft habe. Aber ja, ich würde auch sagen, Seal of Excellence oder sowas würde ich jetzt sagen, ist vielleicht ein bisschen in die Jahre gekommen, ist vielleicht ein bisschen zu häufig verteilt worden, ne? Bei Dice Tower, aber generell so Dinger schaut man sich dann doch eher nochmal an, ne? Wenn die dann nochmal irgendwas, solange es nicht inflationär benutzt wird. Ne?
René, kannst du dich, wir können ja auch nochmal, ja, wir waren ja auch mal an, bitte?
Ihr müsst auf jeden Fall auch noch sagen, wie viel das euch influenzt.
Ja, ich habe jetzt ja zum Beispiel, ich habe ja vorhin gesagt, ich werde mir jetzt das E-Mischen irgendwie jetzt nochmal angucken. Das ist aber auch nur, weil das jetzt auf dieser Liste steht und wahrscheinlich irgendwie so der Favorit ist. Aber sonst hätte ich gesagt so.
Aber guckst du dir das an, nicht, weil du sagst, du möchtest es für einen Podcast haben, oder guckst du es dir an, weil?
Ja. Okay. Um zu wissen, was das Spiel kann oder ist oder.
Aber würdest du es auch spielen ohne Podcast? Um es wissen zu wollen?
Nö.
Okay, weil bei mir wäre es nämlich genau andersrum. Also ich würde es gerne spielen, um zu wissen, wie es ist, aber ich muss nicht unbedingt drüber sprechen.
Nee, ich will da auch nicht drüber. Wir haben ja schon drüber gesprochen. Ja. Also im Podcast haben wir schon drüber gesprochen. Das ist jetzt nur quasi so berufliche Weiterbildung oder sowas. aber ich wollte gerade René nochmal. Nee, der soll erst nochmal sagen, wie wichtig das für ihn ist.
Also, wir haben jetzt ja ganz viel hauptsächlich über den Spiel des Jahrespreis. Der hat für mich tatsächlich diesen Leitplankencharakter, weil Familienspiele ist jetzt tatsächlich eher so der Bereich, auf den ich auf Empfehlung gehe. Kennerspiel und Richtung Expertenspiele bin ich gar nicht so groß unterwegs. Aber ich glaube, so auch so Preise aus so Nischenecken, weiß nicht, sei es jetzt Richtung Dungeon Crawler oder sonstiges oder Kampagnenspiele oder hast du nicht gesehen. Da sind natürlich so Empfehlungen oder Preise oder irgendwelche Listen. Ne? Es gibt ja auch die Top-Listen, die jeder Podcast irgendwie macht. Oder jeder Blog oder jeder YouTuber, schon wichtig, mal zu gucken, derjenige hat das Spiel gemacht, weil auch bei so extrem teuren Kickstarter-Sachen oder sowas, machst du ja mittlerweile nicht mehr jedes Projekt, jede Kampagne mit. Ja. Und man orientiert sich schon an irgendwelchen Leuten, die sagen, ja, das taugt was oder das taugt nicht was, oder an Listen oder an Preisen oder was auch immer. Von daher sind das immer Leitplanken, an denen man sich orientieren kann. Ich selber bin kein großer Fan von Preisen, wo es jetzt halt, juhu, das ist jetzt Spiel des Jahres und alle flippen aus, jubeln und machen sonstige nackten Tänze. Das ist mir dann ziemlich egal, aber so als Leitplanken muss man sagen, ach, guck mal hier ein Familienspiel, das könnten wir mal hier mit der Family zu Hause ausprobieren. Mhm.
Also,
René, wir haben
auf einem ähnlichen
Niveau.
Wir sind alle auf einem ähnlichen Niveau wahrscheinlich alle.
Ja. Aber ansonsten spielen wir ja auch schon zu viele Sachen, um wirklich überrascht zu sein. Das hast du ja auch eben schon gesagt. Ne, was überrascht einen an so einer Liste? Aber als Orientierung sind ja vollkommen okay, glaube ich.
Wir waren ja mal Teil des Beeple-Netzwerks, ne, René? Mhm. Du erinnerst dich. Und die geben ja auch einen Preis raus. Und da haben wir ja auch am Anfang mitgewirkt. Und ich weiß gar nicht, ob ihr den kennt, Stefan und Simon. Den kenn ich nicht.
Was ist das Beeple-Netzwerk?
Ja. Das ist halt ein Netzwerk von Content-Creatern oder Influencern, die sich halt vernetzen und die geben halt auch unregelmäßig einen Preis raus, einen Award, den Beeple Award. Und da haben wir halt am Anfang auch mitgemacht und das war halt erstmal ein Riesenakt, diesen Preis zu konzipieren. Wie macht man das am besten? Also es ist gar nicht so einfach, da so einen Preis objektiv, subjektiv zu bewerten oder halt so ein Spiel objektiv erstmal irgendwie so Rahmenlinien festzulegen, wie bewertet man, was kommt da in die Bewertung rein und
wie oft macht man das? Macht man das jährlich? Macht man das im Quartal? Da waren unheimlich viele Diskussionen am Anfang tatsächlich dabei, um überhaupt mal so ein Gefühl, vor allem in einer Gruppe, so in so einer heterogenen Gruppe, wo jeder sein eigenes Süppchen in Anführungszeichen kocht. Der eine ist mehr auf den Familienspielen, der andere ist Expertenspieler, der andere ist Ameritrash-Spieler und so weiter. Und das war echt am Anfang eine ganz schön harte Arbeit, da tatsächlich die Kriterien und die Rahmenbedingungen festzulegen, unter denen dieser Preis überhaupt entstehen kann.
Genau, und dadurch, dass du diese Kriterien schaffst, sind wir wieder bei dieser Sache, dass du Sachen halt abschneidest.
Klar, aus es ist ja auch notwendig. Ne? Es ist ja notwendig.
Sind wir wieder bei dem Thema.
Ja, meine Güte. Wir können noch stundenlang quatschen.
So, und jetzt reden wir noch über den Preis. Wie viel darf ein Spiel kosten? Jetzt dachte ich, wir reden jetzt noch über Preise.
Ja, ich weiß nicht. Also
Stichwort
Zug um Zug.
Zug um Zug, ja.
Ich finde, dass die besten Spiele müssen gewinnen. Punkt. So, das ist scheißegal, wie teuer das Spiel ist. Müssen die Leute ja nicht kaufen. Ja, also eine Oma wird sich noch dreimal überlegen, ob sie für 150 Euro einen Zug um Zug Legacy kauft oder nicht.
Aber da hatte René bei uns im Podcast, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel. René, dieses Kamerabeispiel fand ich gut. Das fand ich richtig gut. Was ist einem ein Spiel wert? Ne? Also ich bin irgendwie so, ich habe halt zum Beispiel so, ich kaufe mir ab und zu mal so eine neue Digitalkamera.
Unnötigerweise muss man dazu sagen, weil er besitzt eine sehr gute Digitalkamera. Und dann kommt Anna auf die Idee, die eine Kamera ist aber um ein Müh besser als die ich jetzt habe.
Ah, ja.
Und dann kauft er sich eine neue Kamera. So, und da muss man halt sagen, ich würde das nicht machen. Ich würde sagen, der hat einen an der Waffel. Er hat doch schon eine gute Kamera. Aber für ihn ist es das wert, dieses eine Mühe, dass die Kamera besser ist als die davor. Und das ist dasselbe, was wir auch bei diesen Spielen haben. Wenn ich das Gefühl habe, das Spiel ist mir das wert,
ja,
weil ich eine tolle Zeit damit habe, weil ich Spaß damit habe, dann zahle ich halt den angegebenen Preis. Und wenn ich das nicht habe, dann lasse ich es bleiben. Oder wenn ich das Gefühl habe, ich könnte diese gute Zeit damit nicht haben, wo wir bei den Influencern oder bei den Preisen sind, die mir da vielleicht die Richtung angeben, ist das Spiel was für mich oder ist es nicht? Ist es das wert, dass ich x Euro dafür ausgebe oder ist es das nicht?
Meinst du, Influencer können das 2024 noch wirklich objektiv bewerten, wenn sie alle Spiele gratis bekommen oder viele Influencer die Spiele gratis bekommen?
Na, da sind wir wieder an dem Punkt, wo
eine andere Diskussion, aber.
Nee, wo Arne eben schon angesprochen hat, du committest dich ja irgendwann zu bestimmten Leuten, denen du zuhörst, zuschaust oder die du liest.
Ja, ja.
Und wo du auch das Gefühl hast, okay, wenn der eine Meinung über Spiel XY sagt, dann kann ich dem da schon vertrauen und finde seine Meinung passt auch zu meinem Geschmack meistens. Ne? Und natürlich gibt es Leute, wo ich sage, okay, das, was der empfiehlt, würde ich nicht mit der Kneifzange anfassen, aber da sind wir einfach zu unterschiedlich für.
Aber genau darauf will ich hinaus, weil die Frage nach dem Geld, die kann ein Preis nicht beantworten. Die muss jeder für sich selber beantworten, weil jeder auch ein anderes Budget hat. Jeder aber auch sagt, okay, für mich müssen Spiele klein und günstig sein oder teuer. Aber von der Qualität her hängt es erstmal noch nicht dran. Ne? Und dadurch, dass sie es auch alle dann gratis irgendwie bekommen oder auch die Spiel des Jahres-Jury ja diesen Preis überhaupt gar nicht als Punkt des eigenen Leidens aus dem Portemonnaie ist bezahlt zu haben quasi hat, ist es vielleicht auch gut, dass es, oder ich hoffe, dass es nicht so einen hohen Stellenwert hat, sondern dass es eher nachher geschaut wird, wie geht jeder damit um.
Also ich finde aber schon, dass der, also zumindest jetzt bei der normalen Empfehlung von Spielen, der Preis ja relevant ist. Und ich habe immer so das Gefühl, wir beide oder wir drei mit Thomas, wir reden ja immer sehr viel darüber, auch allein aus dem Grund, weil uns niemand Spiele schickt.
Das stimmt.
Und wir natürlich immer alles irgendwie selber bezahlen müssen, dafür der Preis für uns ja auch Relevanz hat. Ne? Also in Form von, und damit meine ich nicht, ne, wir kaufen uns ja auch viel zu teure Kickstarter-Dinger für was auch Bitte? Unendlich viel Geld. Ab und zu, aber du hast ja trotzdem, also es kann ja ein 400-Euro-Spiel kann ja auch zu teuer sein oder ein guter Preis und ein 30-Euro-Spiel genauso, ne? Wenn wir über die Gilde der fahrenden Händler spielen, hast du letztes Mal ja angemerkt, dass du das für deutlich zu teuer findest, wo ich sagen würde, legitimer Vorwurf, ne? So, und finde ich eigentlich immer ganz sympathisches Thema und das sollte man, gehört immer zum Overall-Produkt dazu, ne?
Definitiv, aber es ist eigentlich ja auch schon wieder ein anderes Sub-Thema, wenn wir ehrlich sind. Da könntest du auch eine ganz eigene Folge drüber machen, über was darf es kosten und so. Aber ich glaube, wir kommen da auch schon auf den Nenner, dass wir sagen, das ist auch irgendwie objektiv.
Ja. Ja, wobei nochmal ganz kurz dazu, dass du sagst, ja, die Jury spürt ja diesen Schmerz nicht, wenn sie dass sie ein Spiel kauft. Ich verteidige heute die Spiel des Jahres Jury so oft, ich bin hier irgendwie falsch gepolt.
Dein Bewerbungsschreiben hier heute.
Ja, wahrscheinlich. Nein, aber ich glaube schon, dass die das grundsätzlich schon auf dem Schirm haben, was so ein Spiel kostet.
Definitiv, und das spielt auch in der Nominierung mit rein. Aber es ist was anderes, ob ich es bezahle oder nicht. Also, wenn ich jemanden habe, also du kannst nicht die Spiel des Jahres Jury vergleichen vom preislichen Invest oder generell so vom Feeling, ich kaufe mir ein Spiel mit Oma aus Buxtehude, kauf für ihren Enkel das Spiel. Das ist was ganz anderes. Ne? Auch ein anderer Bezug zum Spiel ist logisch. Das ist ja auch in Ordnung. Ne? Aber es ist trotzdem ein Unterschied.
Ja.
Ja, Mensch.
In diesem Sinne.
Ja, schön, dass ihr da wart. Ich hoffe, ihr habt noch eine Nudel mitgebracht.
Ja.
Ja?
Sehr gut.
Orecchiette.
Was?
Orecchiette. Die Ohren. Ich weiß ja, es heißt die Ohrennudel.
Ja. Ah. Oh ja, schön. Habe ich auch noch nicht gesehen.
Das sind so flache Nudeln, die so eine kleine Wölbung, wie sie so reingedrückt haben. Die finde ich eigentlich ganz geil. Ich glaube,
mit denen könnte man echt lecker Soßen essen, ja. Ja. Und besser hören natürlich.
Nicht, wenn sie im Ohr stecken.
Ja, schön, dass ihr da wart. Vielen Dank für eure Zeit. Vielleicht machen wir ja nochmal eine Folge zusammen.
Oh, dann reden wir uns wieder in Kopf und Kragen.
Ja, das macht er nicht. Solange uns noch jetzt jemand zuhört, wer weiß das schon.
Wer weiß das schon.
Aber, nee.
Aber bei Spotify. Schwerkraft-Sonderfolge.
Bei Spotify kann
die Schwerkraft-Sonderfolge fehlt noch.
Bei Spotify kann man aber auch sehr gut sehen, wie lange noch die Leute zuhören. Ne? Das ist der Vorteil.
Das stimmt. Wir haben gute Statistiken. Ja. Also, wir haben nicht gute Statistiken, sondern wir bekommen gute Statistiken ausgeliefert, wie auch immer.
Aber mit uns habt ihr natürlich auch gute Statistiken.
Ja, das werden wir sehen. Wir haben weniger Zuhörer als sonst gegen Ende der.
Hättet ihr euch mal hier die Creme de la Creme der Podcaster einladen müssen und nicht nur uns.
Ach, ich dachte, das wärt ihr.
Ich dachte auch.
Was ist denn los?
Wir haben euch mit unseren Zahlen geblendet.
Nix da. Ich fand die Folge sehr schön. Ich fand, ihr habt gutes Insiderwissen mit eingebracht. Und ja, hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht.
Ich habe noch mal eine Frage. Ja. Bevor wir hier gleich, ich will fragen noch mal an euch. Wenn jetzt die Jury bei euch anklopft und sagt, ey, möchtest du mitmachen? Würdet ihr da mitmachen wollen?
Wie mitmachen? Mit auswählen?
Naja, wer sagt, ey, ihr macht einen guten Job, ihr seid
kompetent.
Ihr seid, ihr seid kompetent, ihr seid unabhängig.
Das ist schon mal Quatsch.
beides stimmt nicht. Schon mal nicht. Ja.
Aber würdet ihr sagen, so, ey, ich möchte jetzt geil, ich bin jetzt Teil der Jury, dann kannst du dir nämlich die ganzen Diskussionen noch anhören.
Boah, also das Anhören sehr gerne, Teil davon sein auf gar keinen Fall. Allein schon würde, also zumindest mein Verständnis, mein oberflächliches Wissen über die Jury geht ja, glaube ich, so in die Richtung, dass die Mehrheit der Leute auch so halb eine Profession so ein bisschen in die Richtung hat und da auch deutlich mehr Zeit in diesen journalistischen Bereich investiert hat.
Nicht mehr. Also es war früher, glaube ich, mal ein bisschen anders, aber
okay, also würdet ihr sagen, generell sind das auch Leute wie du und ich?
Ja. Also ich glaube...
Ja, dann sieht die Welt natürlich anders aus.
Also ich glaube...
bitte rufen Sie mich jetzt an.
Aber ich weiß nicht, ich finde das... Also es kommt darauf an, wie viel Aufwand das jetzt ist. Wenn es jetzt wirklich...
Ja, ich wollte gerade sagen...
Wenn es jetzt nur...
So, der Postbote klingelt jeden zweiten Tag bei dir, lädt 5 Spiele jeden Tag ab.
5 Spiele...
Ja, keine Ahnung. Also es sind ja wahrscheinlich schon so 300 irgendwie, die da im Jahr eintrudeln. So, hättet ihr da Bock drauf?
Ich würde auf jeden Fall sagen, ich kenne niemanden mit Abstand, der mehr spielt als der
das
Simon.
Das ist der Punkt, ja.
Das wäre schon mal so eine Hypothese.
Wir reden von, Moment, ich gucke gerade nach.
Nein, wir wollen es nicht wissen. Wir wollen jetzt nicht, kein Schwanzlängenvergleich.
Nee, das ist ja kein Schwanzlängenvergleich.
Es zählen keine Online-Partien.
Nein, ich habe keine Online-Partien getrackt. Ich habe im Juni 44 Spiele gespielt. Davon 13 neue, 123 Partien, ungefähr 72 Stunden Zeit.
Ich habe 9 gespielt.
Ist ja nicht schlimm. Aber ganz ehrlich, und da bin ich bei dem Punkt, dass ich trotzdem sagen würde, nee. Weil ich möchte bestimmen, was ich spiele. Und ich möchte nicht, dass das Hobby zum Beruf ist oder dass das Hobby Arbeit ist. Ja, da bin ich voll bei Thomas.
Das ist ein guter Punkt.
Ja, also wenn ich spiele... Dann möchte ich da Spaß
haben. Ja, stimmt, du musst ja den ganzen Schrott spielen auch.
Du musst den ganzen Schrott spielen und ich denke mir so, ja, ich könnte mir das irgendwie auch vorstellen, gerade auch so für Kinderspiel des Jahres, ne, weil ich ja eben auch auf der Arbeit dann irgendwie das verbinden könnte. Aber ich möchte nicht 20, 30 Kinderspiele in 3 Monaten spielen, sondern ich möchte mich dann eher fokussieren auf die, die mir gefallen. Und die dann gut einbinden, so. Das wäre auch komplett absurd. Wäre auch nicht mehr meine Arbeit, so, wenn ich das machen würde. Ne? Ich muss das schon auch gut auswählen. Aber nee, ich glaube, ich würde es nicht machen wollen. Dafür spiele ich auch zu gerne englische Spiele. Und dann bleibt ja keine Zeit mehr dafür. Also von mir wäre es auch eher ein Nein. Wie wäre es bei euch?
André, nee. Und ihr? Ja.
Nein, auf keinen Fall.
Never.
Nein. Also die
aber so ändert sich das. Also zu unserer Zeit, als wir angefangen haben, war das ja das große Ziel vieler YouTuber, Blogger oder sonst Podcaster, quasi ihre Bewerbung abzugeben, um dann in die Jury gewählt zu werden. Da gab es einige, die haben da oder arbeiten immer noch harter dran, dorthin zu kommen.
Aha. Naja.
Weil für die das tatsächlich das größte Ziel ist, in der Jury zum Spiel des Jahres mitwirken zu können.
Nee, also wie gesagt gerade.
Ist genauso, ich gucke auch super gerne Filme. So, gucke ich super gerne, aber würde ich mir jeden Abend dann einen Film reinziehen wollen, der mir vorgesetzt wird, den ich nicht aussuche? Nein, natürlich nicht. So, entweder ist es Beruf oder ist es Hobby für mich. Und das ist ganz klar Hobby. Und so handhaben wir das auch. Ja, Mensch.
Sehr sympathisch.
So, jetzt habe ich keine Fragen mehr.
Ein schöner Abschluss. Wie immer nach der Nudel der Woche nochmal schön
das Smalltalk.
Schön der Smalltalk. Haben wir ja jetzt auch eingeführt. Die Folge war auf jeden Fall jetzt auch wieder lang. Das war die Entschuldigung dafür, dass wir letzte Woche krankheitsbedingt ausgesetzt haben. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Freude. Vielen Dank, dass ihr da wart. An Arne und René von den Bretterwissern.
Ja, vielen Dank.
Sehr gerne auch dort vorbei. Falls bei uns in der Ferienzeit mal die ein oder andere Folge ausfallen wird, wisst ihr, wo ihr hingehen könnt.
Achso, okay. Ferienzeit, ja.
Gut. Okay, aber danke, dass ihr da wart. Vielleicht hören wir uns dann auch nochmal in der Folge. Und sonst würde ich sagen, macht's gut und habt eine schöne Woche.
Alles klar, tschüssi.
Tschüss.